Und wenn sich alle Menschen einig sind, dass es eigentlich Wandel gibt, will ich wirklich derjenige, diejenige sein, die Wandel aufhält? Noch schlimmer, die Wandel beobachtet? Will ich denn nicht wirklich nicht diejenige Person sein, wenn ich hier irgendwie jetzt vielleicht bald 120 Jahre auf dieser Erde sein muss, die diesen Wandel irgendwie so treibt, wie ich denke, dass er richtig ist? Und daran bin ich dann irgendwann komplett zerbrochen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich ein Leben lebe, so sage ich das immer, aber gar nicht meins. Das hatte nichts mehr mit damit zu tun, wer ich überhaupt bin. Und ich hatte mir diese Frage dann auch noch nie gestellt und dann war das so schrecklich. Und wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Und will ich jetzt das, was ich jetzt bin, soll ich das für immer sein? Und oh mein Gott, und meine Eltern ein halbes Jahr nicht angerufen. Meine Freundin habe ich verloren, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Was machst du hier?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen flotten Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und das mit dem Flott nehme ich mal gleich zurück, denn heute wird's nicht flott, sondern deep, deep, deep. Wir haben heute ein Thema hier in unserem Salon, das immer mitschwingt. In jeder einzelnen Folge, ich glaube, so explizit wie dieses Mal haben wir es noch nie auf den Tisch des Hauses gepackt. Und dafür habe ich mir jemand gewünscht. Also erstmal das Thema. Unser Thema heute ist der Riesenelefant, die Kommunikation. Und da gibt es natürlich ganz viele, die dazu sich berufen fühlen. Ich wollte jemand Besonderen haben. Jemand, der das Thema auf eine sehr unique, einzigartige Weise treibt und ich bin fündig geworden. Er ist schrill, er ist lautstark, er ist ein bisschen crazy und ein kleiner Philosoph ist auch in ihm versteckt und genau das werdet ihr heute merken. Ich spreche heute hier im Studio mit Jannis Johannmeier. Jannis Johannmeier ist Gründer, Geschäftsführer von den Trailblazers, den Wegbereitern, sitzt in einer Region, die sich nicht mal entscheiden kann, ob sie nur Ost oder West ist, nämlich in Ostwestfalen in Bielefeld. Und sie treiben bunte Dinge dort. Also Kommunikation ist sein berufliches Steckenpferd schon immer gewesen. Es gab da auch einen ganz markanten Cut in dieser Thematik, aber dazu später. Unsere heutige Folge ist eine besondere Folge. Zum einen, weil sie wirklich sehr, sehr tief geht. Also lasst euch gern auf das Tempo, auf die Gedankengänge ein von Jannis. Es lohnt sich unbedingt. Gleichzeitig hat uns das, wie soll ich sagen, das Schicksal einen kleinen Streich gespielt, einen positiven, denn bei den Trailblazers hat sich nach dem Interview etwas sehr Besonderes ergeben. Und diese Besonderheit, die haben wir eingefangen. Sie haben nämlich, ich sag mal so, den berühmtesten Praktikanten der Welt aktuell bei sich beschäftigt. Und das konnte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen, das noch einzufangen. Kawa Yunosi, ehemals Personalvorstand bei SAP, hat angeheuert bei den Trailblazers. Er ist sozusagen auf der Trailblazer Bounty gelandet und genau über die ersten Schritte gemeinsam mit Kawa, darüber sprechen wir auch. Also dieser Teil, ihr werdet es vielleicht auditiv wahrnehmen, vielleicht auch nicht, ist eingeschoben. So, erster Teil der Besonderheit, zweiter Teil. Es gibt einen markanten Einschnitt, ich hatte es erwähnt, in Jannis Leben. Und viele haben davon vielleicht auch schon gehört oder gelesen. Er war Reporter bei der Bild-Zeitung und das Ganze ging ziemlich, ich sag mal so, mit Getöse auseinander und das hat eine große Zäsur in seinem Leben bedeutet. Diese Geschichte passt natürlich zu ihm, weil sie da seine Geschichte ist. Wir haben uns aber heute dafür entschieden, diesen Teil, diese wirklich sehr, sehr persönliche und sehr besondere Geschichte sozusagen als Bonus an das Ende zu packen. Also hört vielleicht euch gerne mal die Folge en bloc an zum Thema Kommunikation mit der Experience zusammen mit Kawa. Und wenn ihr dann noch Lust habt, ganz tief einzutauchen und euch die ganz packende Geschichte nicht entgehen lassen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, am Ende euch das auch noch anzuhören. Es ist kein Zeit, alles gesagt, Podcast das nicht. Wir gehen aber langsam in die Richtung. Also von daher, ich wünsche euch viel Vergnügen für diesen Deep Talk. Und jetzt sage ich erstmal Tür auf in unserem Salon und herzlich willkommen, lieber Jannis Johannmeier. Und da ist er, unser heutiger Stargast, wollte ich schon sagen. Und das passt auch, denn er hat Star-Potenzial auf jeden Fall. Hier ist er. Janis, herzlich willkommen bei Good Work. Schön, dass du da bist.
Ja, hallihallo, was für eine schöne Herleitung zu meiner Person.
Hast du am Anfang gesagt, von wem redet die denn da nur? Oder hast du sofort gesagt, das ist ja mal cool? Oder vielleicht auch noch ganz anders?
Ja, also so ein bisschen ja und nein tatsächlich, weil manchmal vergesse ich ja auch, dass ich per Profession oder das, was ich tue, eigentlich hauptsächlich Kommunikator bin. Und dann, wenn es um Kommunikation geht, bin ich manchmal selber überrascht. Ach ja, das ist ja mein Thema.
Ja, Herr Johann Mayer, wenn Sie ein Wort auf eine Karte schreiben dürften, was wäre es? Oh, da muss ich jetzt überlegen. Da fragt man manchmal besser andere Menschen, oder?
Ich glaube, dass das ein interessantes Bild auf jeden Fall zeichnet, was andere Menschen so dann da reingeben. Wobei ich sagen muss, bei mir, ich selbst überrasche mich nur noch selten, weil ich sehr bei mir bin. Und ich glaube, auch andere bin ich doch sehr, zumindest mal zu 92,5% ist es sehr klar, was die Menschen so runterschreiben würden. Das heißt nicht immer, dass es gut oder so wäre, aber da gibt es auch keine großen Überraschungen, glaube ich.
So, jetzt mal hingehört. Jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt. Ihr kennt das ja, ja? Wenn Menschen von sich sagen, das ist total klar, Open Book und so, das ist für mich natürlich eine Steilvorlage, auf diese 7% mal zu springen oder 7,5. Gut, wir starten mit der Frage wie immer, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Janis?
Ja, momentan kann das ab und zu mal vorkommen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen, weil gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen, wegen einem Termin in Berlin. Und dann wollte ich die Girls oben, also meine Familie oben, nicht mehr stören und bin gleich unten geblieben. Also ab vom Sofa und direkt rein in den Tag, Kaffee und dann geht's los. Kurz fertig gemacht mit den Mädels. Ja, und schon stehe ich hier im Podcast-Studio, sitze.
Und ja, da muss ich jetzt mal nachhaken. Ist das eine vollwertige Nacht für dich so? Also habt ihr so ein super Sofa, dass man darauf richtig gut schlafen kann?
Ich glaube schon. Das ist kein Schlafsofa, aber ich kann da stumpf drauf schlafen. Das ist schon ganz in Ordnung. Aber ich bin auch Fan von Melatonin-Spray. Das regelt schon.
Das muss ich auch für mich nochmal rausfinden. Was ist Melatonin-Spray und wobei hilft es wirklich ganz genau? Beim Glauben oder beim wirklich besseren Schlafen?
Ja, also beides. Beides, aber Melatonin-Spray, du darfst dich nicht an die Dosierung halten, die da drauf steht, sondern ich würde sagen, Faktor, wenn du damit 3 bis 5. Und dann sage ich dir, dann würde ich dir ein kleines Versprechen sogar geben, dann wirst du nach einer halben Stunde merken, du wirst müde.
Also das heißt, das hilft für Menschen, die ein Problem haben, einzuschlafen, also zum Abschalten oder bei mir wäre es eher so das Durchschlafen, was mir manchmal Sorgen macht, aber.
Da gibt es natürlich auch Kombipräparate, die angereichert mit Baldrian, dann greift erst das Melatonin, soweit ich weiß, und dann kommt der Baldrian-Teil, sodass dein Durchschlafen rein mit Produkten der Natur gesichert ist.
Okay. Also inwieweit das Abschalten, das Runterkommen, das Ruhigwerden, ob das ein Thema ist in deinem Leben, da kommen wir vielleicht auch gleich mal dazu. Starten wir vielleicht mal mit dem, was du professionellerweise machst. Ich hatte es ja schon angekündigt, das Thema Kommunikation, zumindest in meiner Wahrnehmung, steht sehr, sehr groß über dem, was du tust, was ihr tut. Du bist Gründer von Trailblazer und übersetzt ja die Wegbereiter. Und vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was du tust und vor allen Dingen für wen oder was ihr tut und für wen.
Die Trailblazers sind wenn man nach Dingen aus der Vergangenheit sucht, würde ich sagen, wir sind eine PR-Agentur. Wir fokussieren auf Storytelling und machen das nur mit Partner und Partnerinnen, die wir aus unserer Sicht einer wünschenswerten Zukunft zuordnen. Dort erarbeiten wir auch nur Stories und Storylines, Geschichten und Themen, die eine Relevanz für die Zukunft haben und die authentisch, ehrlich und wirklich belegbar sind. Das heißt, wir haben einen journalistischen Anspruch in unserem Handeln, auch mit Partnern, auch wenn die uns dafür Geld geben. Und die Themen, die wir mit den Partnern, den Menschen erarbeitet haben, versuchen wir intern zum Leben zu erwecken, aber auch vielmehr in große bis maximal große Öffentlichkeiten zu bringen. Das heißt also eben mit guter, seriöser Pressearbeit, dem komischen LinkedIn und natürlich auch mit Events, Summits und Co. Das ist eigentlich der Kern der Trailblazers, Hardcore-Storytelling und ausschließlich die Geschichten, die wahr sind. Keine Märchen, sondern ausschließlich Dinge, die wahr sind und die wir, wie gesagt, einer wünschenswerten Zukunft zuordnen. Mhm.
Ja, da grenzt ja schon sowas wie das Virgin Purpose Driven durch. Ja, wollen wir jetzt noch nicht gleich sofort reinspringen. Ich bin mal auf eure Website gegangen und da steht da oben drüber Game Changer, LinkedIn Wunder und Superpapa. Also eins haben wir schon mal gehört, der Superpapa, der sogar aus Rücksichtsnahme auf der Couch übernachtet. Das finde ich schon mal sehr, sehr nobel. Und Game Changer, du hast es jetzt auch schon immer so ein bisschen en passant angefasst. Was ist das Game-Changing in eurem Wirken, in eurer Pressearbeit? Du distanzierst dich ja auch so ein Stück weit von dem klassischen Begriff PR, gehst sehr stark auf das Storytelling. Vielleicht magst du noch mal greifen für uns, dass wir sagen, was unterscheidet euch von der klassischen PR-Agentur?
Ich habe gelernt, dass ich nicht so viel in Metaphern sprechen darf, aber in Bildern. Und für mich ist ein Bild, was man da nutzen kann, wie im Privaten. Wir haben, glaube ich, im Privaten einen sehr guten Navigator dafür, was sind spannende und gute Geschichten und was nicht. Also wenn wir über, keine Ahnung, über Fußball reden, reden wir meistens jetzt wieder über Bayern München, weil es da gerade so schlecht läuft. Mhm. Oder wir reden, wenn wir auf Ehen gucken, nicht über die 8, wo es gut läuft, sondern über die 2, wo es bröckelt. Oder über die Sachen, die im Verborgenen, die nur erahnbar sind, die vielleicht auch noch nicht klar sind, wo man fragen kann, ob das wohl so wird oder so wird. Das sind gute Geschichten. Unternehmen machen das Gegenteil. Das Klarste, das Langweiligste, das am völlig Positivsten versuchen die so groß wie möglich zu machen. Und wundern sich dann tatsächlich unter dem Deckmantel der Professionalität, gibt's doch gar nicht. Wir haben alles perfekt und professionell hingelegt, aber es interessiert keinen. Ja, wie gesagt, deine Geschichte, die du jetzt in 6 Monaten erarbeitet hast mit deinem komischen Corporate-Team, würde abends, wenn du das deinem Partner erzählst, der würde sagen, bitte lass uns den Fernseher machen und du wunderst dich, dass das tatsächlich nicht verfängt. Es gibt keine Trennung zwischen Business und Privatkommunikation, was eine gute Geschichte ist. Es gibt auch keine Trennung zwischen B2B und B2C. Es gibt auch keine Trennung zwischen analog und digital. Eine gute Geschichte, und das ist der Kern, auf den wir uns fokussieren, ist eine gute Geschichte. Wie man die dann zum Leben erweckt, mit welchen Channels, mit welchen whatever, das ist völlig egal. Der Kern der Sache ist das Entscheidende. Und da braucht es Mut, da braucht es Reflexionsfähigkeit, dafür braucht es Kritikfähigkeit. Und so fängt, wenn ich dir alleine diese Worte sage, keine Unternehmenskommunikation im klassischen Sinne an. Und so fangen wir aber immer an. Und wir grillen unsere Partner und Partnerinnen, wir grillen uns mit denen gemeinsam, ziehen die Gummistiefel an, wir gehen mit denen in den Gartenteich und arbeiten hart. Und wenn wir diese 1, 2 Sachen von den vermeintlich 325 Dingen, die die sich vorstellen, wenn wir die 1, 2, 3 Sachen wirklich haben, das mit Menschen koppeln, die Themen haben, dann fangen wir überhaupt erst an, Kommunikation zum Leben erwecken, vorher nicht. Mhm.
Und ja, das gefällt mir schon mal super gut, denn das ist ja genau das, was uns so anödet. Diese polierten Geschichten, die, wenn wir genau hinschauen, gar keine Geschichten sind, sondern eine Aneinanderreihung von Hochleistungen, die kein Mensch hören will. Und vor allen Dingen auch kein Mensch glaubt, ja, weil wir haben ja da ein sehr gutes Sensorium dafür, dass es eine Aneinanderreihung oder eine Abfolge von Hoch und Peaks, ja, das ödet ja an. Das glaubt keiner, das ödet an. Nur, du hast eben das Stichwort gebracht, Fußball. Ich greife mal jetzt eine Sache raus. Kann man ja vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken. Im Moment ist ja noch, also ist schon wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber die Fußballstory schlechthin war ja der Abschied von Jürgen Klopp. Ja, also ich würde mal sagen, kommunikativ alles wirklich aus meiner Wahrnehmung alles richtig gemacht. Würde mich mal dein Blick drauf interessieren. Also seine Verkündigung oder Verkündung, dass er aufhört und wie er das auch begründet hat und wie sein Auftritt war. Was war so deine Wahrnehmung dazu?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es nicht wirkt wie ein Auftritt. Und so würde man das auch im Privaten erwarten, wenn man bestimmte Dinge einschneidend erklären muss, verkünden muss, wenn bestimmte Dinge in was für eine Art von Beziehung oder Ähnlichem nicht weitergehen können. Und da der Maßstab für mich ist, Wirtschafts-Business-Kommunikation wäre eine grundlegend andere, wenn wir auch nur ansatzweise die Maßstäbe der privaten Kommunikation übernehmen würden, ist das genau der Fall. Und um es umzuformulieren, die Zukunft der Kommunikation liegt für mich in der klassischen Betrachtung eher im Unprofessionellen, statt das Professionelle noch fester und enger zu machen. Weil im Unprofessionellen der Mensch liegt. Der Mensch ist per se kein Profi. Warum sollte ein Mensch ein Profi sein? Das Gegenteil leben wir. Menschen sind vielfältig. Der Herbert Grönemeyer hat dem Thema Mensch ja auch schon einen Song gewidmet. Hört ihn euch an und dann wisst ihr, was ich meine damit. Das ist, der Mensch ist Mensch, weil er vergibt, weil er, also Fehler hoch und runter, links, rechts, oben, unten. Der Mensch ist ein bunter Blumenstrauß. Und Menschen in Unternehmen sind auch bunte Blumensträuße. Und so einen Jürgen Klopp, den nimmt man einfach ab, dass er das denkt und sagt, was er wirklich fühlt und daraus Ableitung trifft. Weil das ist für mich auch ein großer Punkt. Ich weiß nicht, ob die meisten Unternehmen stimmen, aber ich glaube doch schon viele Unternehmen und auch echt mehr viele Menschen, die reden und reden und das Reden passt überhaupt nicht zum Handeln. Das ist definitiv so. Man sagt, ja, uns ist das und das wichtig, dann macht man einmal den Faktencheck und den machen wir immer substanziell, wie ein Journalist auch, Recherchencheck, Zahlencheck. Man kann nicht sagen, man ist nachhaltig und man ist da auf einem guten Weg, wenn man in diesem Jahr seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht schreibt. Hört doch auf damit. Das ist fast schon im Bereich Lüge. Ne? Also, und das merken Leute natürlich auch. Die sind ja nicht bekloppt. Ich kann doch auch nicht sagen, bekloppt. Lustig. aber ich kann ja auch nicht sagen, ich bin top, ich bin wirklich jetzt richtig guter Sportler und ich bin jetzt voll dabei. Und dann guck mal rein, du bist zweimal laufen gewesen im letzten Monat. Das bricht irgendwann. Kommunikativ was aufblasen kann man viel, nur es bricht irgendwann. Was aber schon dann auch funktioniert, Menschen eben, und das sieht man, glaube ich, an dem Beispiel, auch auf eine Reise mitzunehmen. Hey, es passiert bei mir etwas und das sind die Fakten, die sind für mich klar. Was jetzt weiter passiert, weiß ich nicht. Das interessiert Menschen viel mehr als ein fertiges Bild dahin zu stellen. Das ist total langweilig. Es interessiert Leute auch nicht. Leute wollen an einer Entwicklung teilhaben. Wollen mitdiskutieren, mitreden, ob das dann gehört wird oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, aber die wollen irgendwie Teil da sein, die wollen ihre Gedanken spielen lassen. Und unser Gehirn ist ein zwanghafter Storyteller, was meiner Meinung nach die meisten Menschen in der Kommunikation wirklich so tun, als wäre es nicht so. Das Gehirn braucht zwanghaft eine Struktur. Und Geschichten geben Struktur. Wenn Putin in der Ukraine einmarschiert, läuft bei dir etwas ab, weil du nicht einfach nur denken kannst, oh, irgendeine nicht vorhandene fiktive Grenze wurde von irgendwem mit Metallkanistern überschritten. Ich meine damit Panzer. Du hast ein Narrativ. Das passiert automatisch zwanghaft. Es geht nicht anders. Wir versuchen in der Kommunikation aber so tun, als wäre es nicht so. Und geben nur so ein bisschen was hin und die Leute werden sich schon ihren richtigen Teil denken. Nein, die denken immer das Falsche. In der Regel, weil sie gar keine Chance haben. Ich sage immer, Kommunikation kann per se nicht gelingen. Wenn man davon ausgeht, merkt man, glaube ich, auch schnell, wie viel Mühe man sich geben muss, damit es überhaupt eine kleine Chance gibt, damit das geht, damit das Gehirn die richtigen Dinge zusammenschaltet. Und naja, da fängt es, glaube ich, an. Und da sind jetzt viele Elemente mit dabei gewesen. Aber ich glaube schon, dieses Thema Kommunikation grundlegend neu zu denken, da könnte ich dir sogar noch einen meiner Meinung nach historischen Grund für liefern, über den ich, glaube ich, auch noch nie gesprochen habe und der, glaube ich, auch noch nie in der Öffentlichkeit thematisiert wurde. Wenn ja, würde ich mich für Insights interessieren, aber können wir gleich nochmal einen kleinen Sidestep reinmachen, wenn dich das auch interessiert. Der Gedankengang ist nämlich doch ziemlich frisch.
Ah, okay. Dann bleiben wir doch mal da, oder? Bevor wir uns einen Knoten hier ins Taschentuch machen. Ja, also hau ihn mal raus.
Ich will mich mit Kommunikation nicht so langweilen, weil für mich wirkt das immer alles so, ist doch so klar, aber ist es wahrscheinlich manchmal dann doch nicht. Man muss sich ja Kommunikation mal so anschauen im Bereich, wie viel Wertschätzung und Bedeutung geben wir Kommunikation im Kleinen und im Großen. Wenn man sich mal technologisch das anschaut, würde ich mal behaupten, dass Kommunikation ohne Telefon noch eine ganz andere Bedeutung hatte, im Unternehmen, aber auch privat. Das heißt, ich musste irgendwo hin, um mit irgendjemand über irgendwas zu reden. Diese Schwelle war groß. Dadurch hat man Dinge nur kommuniziert und gut kommuniziert, durchdacht kommuniziert, wenn man halt bereit war, vielleicht auch die 25 Kilometer hinzufahren oder den 500 Meter langen Weg quer durchs Büro und anderes Gebäude zu gehen, weil es gar nicht anders ging, außer mit Flaschenpost oder was es dann da vielleicht gibt für Systeme. Aber ich glaube, Kommunikation war etwas wert. Man ist bereit gewesen, etwas dafür zu tun. Wenn deine Familie in Rio de Janeiro war und du warst in Hamburg, du konntest sie nicht erreichen, außer Post, die 3 Wochen gedauert hat. Was für eine Bedeutsamkeit für die Information, die diesen Brief legt. Heute ganz anderes Bild. Kommunikation kostet keinen Cent, 0,0 Aufwand. Wir rotzen uns bei WhatsApp voll, wir können uns umsonst anrufen, weil alle irgendwie unlimited haben. Es gibt das Thema Transformation. Überleg mal, wie teuer es teilweise war zu telefonieren. Meine Eltern haben mir gesagt, bitte nicht auf dem Handy bei Leuten anrufen. Und bitte, wenn nur Ortsgespräch. Und dann bitte Festnetz, Prepaid-Karten. Das hatte alles irgendeine Bedeutung. Heute Slack, whatever, E-Mail. Es kostet alles gar nichts. Deshalb rotzen wir uns auch komplett voll mit Kommunikation und mit Schwachsinn, weil wir wissen, wir können es hinten umsonst aufräumen. Vermeintlich umsonst. Der Trade-off ist nur, dass wir uns überhaupt keine wahren Gedanken mehr machen, was wir eigentlich sagen wollen und was unsere Worte überhaupt bedeuten. Das wird völlig, alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist ein ganz alter Leitspruch in der Kommunikation, ist das radikal passiert. Komplett Entwertung der Währung guter Kommunikation. Komplett. Haben wir überhaupt nicht auf der Agenda, meiner Meinung nach. Habe ich noch nie so gehört. Hat man auch, glaube ich, noch keiner so richtig drüber nachgedacht. Wenn ja, ich bin offen für die wahrscheinlich dann doch 12 Bücher, die es dafür gibt. Aber da ist etwas passiert. Und jetzt sind wir am Tipping Point. Wir merken, dass ohne gute Kommunikation, obwohl sie nicht kostet, überleg dir mal, wie viel LinkedIn-Post würdest du machen, wenn einer 3 Euro kosten würde? Oh mein Gott, würde ich einschränken. Und wie viele, oh mein Gott, würden das auch einschränken? Gerade diese, naja, you know what I mean, ne? Also, unfassbar Unterschied. Und jetzt sind wir aber am Tipping Point. Wir merken, dass ohne gute Kommunikation überhaupt gar nichts richtig vorangeht. Politisch nicht, weil man die Leute nicht auf seine Seite kriegt. Dann nehmen es den Politikern eher die Leute weg, die sich halt wissen, okay, das kostet nichts, kann ich machen, was ich will. Die machen das dann auch, aka TikTok, AfD. Gesellschaftlich genau das gleiche in Grün, in der Wirtschaft auch. Alles ist in einem Wandel, aber wir kriegen es nicht kommuniziert, weil die Leute gar nicht wissen, wann kommt jetzt eine wichtige Botschaft, was ist überhaupt die Botschaft, was wollen wir überhaupt sagen und wann und wie und wo. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo alle Leute erkennen, Kommunikation ist der Anfang und die Basis für Wandel, nur die Execution. Wie geht jetzt die Execution in der Gegenwart und für die Zukunft? Das ist die große Frage. Und darauf gibt es in den Unternehmen, in der Menschheit noch keine Antwort. Es gibt meiner Meinung nach kein einziges übergeordnetes Narrativ, was die Leute zusammenhält auf der ganzen Welt, aber auf der ganzen Menschheit. Es gibt kein übergeordnetes Narrativ mehr. Wohlstand für alle ist 5-mal durchgespielt. Glaubt kein Mensch mehr. Glaube ich zumindest nicht mehr. Und im Kleinen bedeutet es eben, ja, die Leute kommunizieren unendlich und das umsonst. Ich muss wirklich Akzente setzen, damit überhaupt irgendetwas ankommt. Und das bedeutet in der Regel eine Plakativierung und eine absolute Reduktion der Botschaften. Und das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit, eben nur die 1-2 Sachen zu sagen, die wirklich wichtig sind und alles andere wirklich zu deleten und auszublenden und nicht einfach in so eine Kommunikation ist ja umsonst Logik zu verfallen.
Gut, wir erleben ja gerade, dass, ich habe das Stichwort ja schon gebracht, Aufmerksamkeitsökonomie, dass es darum geht zu verdrängen, weil wir ja schon merken, es ist ein absolutes Übermaß an Kommunikation und was ja die Menschen versuchen ist, die Tricks zu erkunden, die Prinzipien zu verstehen, warum es der einen Botschaft gelingt, durchzudringen und der anderen nicht. Und dann wird wahnsinnig viel kopiert und wahnsinnig viel nachgedacht, wie hat das jemand gemacht, wie ist es ihm oder ihr gelungen und genauso muss ich es auch machen. Auf LinkedIn kann man das ja wunderbar nachvollziehen. Und du hast am Anfang gesagt, eine gute Geschichte fängt nicht damit an, dass ich das, was gelungen ist, das Schöne ins Schaufenster stelle, sondern erstmal, ich sag mal, in den Schmerz reingehe, dahin gehe, wo es vielleicht nicht augenfällig ist, ins Abseitige, ins vielleicht Brüchige, ins nicht so Gelungene. Und ich stelle mir die Frage, warum fesselt uns das? Warum fesselt uns genau das, was offensichtlich nicht gut gelungen ist? Sind wir gehässig oder wollen wir dann intuitiv schon den Prozess der Auflösung sehen. Also wollen wir dann sehen, wie daraus eine schöne Wendung entsteht, die Heldengeschichte, die Heldenreise, wie wir das verwandeln, das Brüchige in das Schöne, in das Gelungene, der Aufbruch des Helden, seine kleine Niederlage, wie die sich entwickelt. Was ist es, was uns genau daran so fesselt?
Gibt es mehrere Antworten, glaube ich, die legitim sind. Jeder kann sich selbst eine Antwort geben. Was fesselt einen in der privaten Kommunikation? Da gibt es unterschiedlichste Gründe. Was man weiß in der Kommunikation oder was ich sagen kann, valide in unseren Projekten mit unseren Partnern übersetzt und auch in meiner Rolle als gelernter Journalist bei der Bild: Es braucht immer Emotionen. Sonst fangen Dinge nicht. Und das ist diese Diskussion, limbisches System, wo Worte entwickelt werden, wo Entscheidungen getroffen werden, wo großflächig auch über was vielleicht mal, wie soll ich das sagen, wo man so sagt, it doesn't feel right. Ne? Also ist dieses Gefühlige, das braucht man, sonst ist es keine Geschichte. Damit fängt schon mal an. Und rein Neokortex, sprich Fakten, Zahlen, Daten, das steuert nicht dein Verhalten. Und das steuert nicht deine Gefühle.
Jetzt ist es ja so, auch Zahlen, Daten, um da mal ein bisschen gegenzuhalten, können ja auch eine Emotion vermitteln. Auch wenn man das im ersten Moment nicht denkt. Ich bin total bei dir, dass wir den Faktor Mensch, wie du es ja eingangs sehr schön beschrieben hast, dass wir das brauchen, die Emotion. Und welche Art von Emotionen können Zahlen, Daten, Fakten transportieren? Sie können uns ja so eine Art von Sicherheit auch gewähren. Und ich glaube, dass das auch ein Wechselspiel sein kann. Also in dem Moment, wo wir sagen, wir stellen etwas auf einen wie auch immer gearteten vermeintlichen Grund, ja, auf einen Datengrund, kann das ja auch durchaus an der Stelle etwas Emotionales transportieren. Da ist ja nochmal eine Kunst, das miteinander zu verknüpfen. Wie siehst du das?
Ja, aber da nehme ich mir erst die Emotionen und suche dann die Fakten dazu. Das ist heute, du kriegst für jedes, und das sehen wir ja auch, wenn wir mit unseren Partnern arbeiten, es gibt zu jeder, können wir auch über New Work das Spiel machen, es gibt zu jeder These, zu jeder Emotion, zu jedem, ich will irgendetwas in die und die Richtung dringen, die richtige Studie, die richtige wissenschaftliche Arbeit, und alle liegen komplett, also zwischen 0 bis 100, und alle sind legitim. Aristoteles hat sich damals viel einfacher gemacht. Er hat einfach gesagt, Wahrheit ist das, was einfach die meisten Menschen glauben. Punkt aus, Kommi. Punkt aus. Und da sind wir heute auch wieder. Es geht nicht, das Zahlen können etwas bewegen, aber wenn du den Leuten jetzt, Klimawandel ist für mich dann ein riesen super Beispiel. Wie lange sind die Zahlen denn schon da?
Okay, also das heißt, die Fakten kommen, ja, wenn man es jetzt mal überspitzt darstellen würde, Fakten können durchaus schon Emotionen auch unterfüttern, bedienen, aber du würdest es immer andersrum aufzäumen, also immer von der Emotion kommen und sagen, okay, wie können wir das auch illustrieren? Ich frage mich gerade, ihr macht ja vor allen Dingen Produktkommunikation oder Dienstleistung, oder macht ihr auch interne Kommunikation? Ich denke natürlich hier mal auch unser Arbeitsthema Kultur, Veränderungsprozesse. Ist das auch etwas, was ihr kommunikativ intern begleitet? Weil da haben wir ja ganz oft das Problem, dass sich gerade so in der Corporate-Welt die Entscheider vorne hinstellen und sagen, ja, meine Damen und Herren, wir brauchen hier Veränderungen und da soll es hingehen, und hier haben wir mal schön das auch für Sie schon ausgearbeitet und das sind unsere Werte und Ziele und so wollen wir das jetzt alles erreichen. Da wären wir ja genau wieder an dem Punkt, was du sagst, das ist zu glatt, zu rund, das kauft keiner ab. Da möchte jemand, auch die Menschen möchten beteiligt sein, die möchten Teil des Prozesses sein. Deswegen meine Frage, begleitet ihr sowas auch? Also ist das ein Teil eures Portfolios sozusagen, solche Prozesse kommunikativ zu unterstützen?
Ja. Also wir machen fast nie, außer es ist ein Resultat aus der Strategie, Produktpair, nie, interessiert mich nicht. Also das ist schlichtweg auch mit einem Grund, aber nein, machen wir nicht, weil es nichts verändert. Wir begleiten intern oftmals, weil wir merken, das, was wir eigentlich in Öffentlichkeit erzählen wollen, das haben die internen letzten 7 Jahre nicht erzählt. Und die wissen auch überhaupt nicht, was los ist. Und das ist eine Riesenaufgabe. Manche mittlerweile machen wir nicht mehr. Tatsächlich kam ein Unternehmen hier aus der Region auf uns zu und sagte, ja, wir haben jetzt von unserem CEO die Aufgabe bekommen, wir sollen unseren Umsatz, aus dem Umsatz 400 Millionen, sollen wir jetzt in der nächsten X-Zeit 800 Millionen machen. Sind Fakten, ja. Mhm. Kann ich dir auch sagen, ist das Doppelte. Mach das mal, Jule. Hm. Regt nur relativ wenig bei dir, außer vielleicht zu sagen, leck mich am Arsch. Das war auch die Befürchtung der Abteilung, die das dann hätte
zu verbinden.
Ja, weil ich weiß nicht, ob eine Milliardärsfamilie noch ein paar Millionen mehr unbedingt zwangsläufig braucht. Unsicher. Der Grund könnte man zumindest diskutieren. Und da mussten wir, da soll es darum gehen, dass wir ein Narrativ dafür entwickeln. Und dahinter den Zahlen, und jetzt komme ich zum Punkt, da liegen Gründe. Verdammte Gründe und Emotionen und alles Mögliche liegt dahinter. Nur erklärt der Fakt das alles nicht, was dahinter liegt. Unmöglich. Und die Aufgabe in der Kommunikation intern ist gigantisch. Gigantisch, völlig underrated. Und das ist kein Technologiethema, das ist kein Managementthema, das ist, egal wem es gehört, das ist Inhaberthema, eine grundlegende Kommunikationsshift in einem Unternehmen zu nehmen zu haben. Davon gibt es nochmal 35 Formen und Varianten. Aber ich kann unmöglich, ohne interne Kommunikation, und damit rede ich nicht über, wir haben jetzt auch übrigens so ein Newsletter-System eingeführt, sondern Inhalt, was erzähle ich den Leuten denn überhaupt? Was ist spannend und wie kriege ich sie auf meine Seite? Und habe ich meine Leute überhaupt mal jemals gefragt? Wirklich. Und ich glaube, die Antwort ist 99,9% nein. Was sie gerade überhaupt spannend und relevant finden. Es gibt so ein paar, die das so ein bisschen machen. Ich habe einen riesen Respekt vor den Fiesmanns dieser Welt, aber vor Fiesmann in dem Speziellen. Der Huni, der dort die Kommunikationsverantwortlichkeit hat, der macht wirklich mit diesen Zehntausenden von Angestellten, gibt es Formate, die können alles fragen, was sie wollen. Meiner Meinung nach sind das, klingt irgendwie wild und durcheinander, aber ja, so sind Menschen eben übrigens auch. Und das kann etwas verändern. Und wir begleiten da Dinge teilweise auch sehr langfristig. Es gibt diesen Fall, wo wir mit Marantec Group, das ist hier ein klassischer Hidden Champion in schnöden Ostwestfalen, wo wir die Transformation begleiten vom Hidden Champion zum Open Champion. Und das ist kein PR-Gadget, was wir da nutzen, weil es gut verfängt und kommunikativ, ne, etwas Altes, Erfolgreiches, Bekanntes mit etwas Neuem verknüpfen. Kommunikativ ist das einer der erfolgversprechendsten Methodiken. Es geht dahinter auch darum, dieses ganze Unternehmen ist umgestellt worden. Es gibt keine Hierarchien mehr, es gibt keine Sekretärin mehr, es gibt keine, wie soll ich das sagen, Informationspolitik, wo nur drei Leute alle Zahlen wissen und der Rest muss sich seinen Teil denken und muss daraufhin irgendwelche ungenauen Entscheidungen treffen. Es gibt eine Kooperation mit direkten Competitors, es gibt Kooperationen mit ganz anderen, also hoch und runter, und das ist alles eine riesen Kommunikationsaufgabe. Wenn man sich vorstellt, so etwas soll neu gedacht werden und wir wollen nicht besser werden, sondern neu machen. Und das erklär mal einem ingenieursgeprägten Unternehmen über Jahrzehnte hinweg. Ingenieure, und das ist eine Riesenleistung, wollen immer besser machen. Nur ist nicht mehr die Frage nach besser machen, sondern nach neu machen die Zukunft. Für die meisten Geschäftsmodelle, surprise. Und da braucht es einen kommunikativen Mindshift. Und der ist so fundamental, dass man das eigentlich auf Prio 1 bis Prio 10 setzen muss, um überhaupt auch nur einen Hauch davon irgendwie wahr werden zu lassen. Und mittlerweile sind das Jahre, die wir da begleiten. Und trotz dessen wissen wir, dass du damit auch einen gewissen Prozentteil, und der ist nicht klein, niemals erreichen wirst. Wirst du nicht. Und das muss einem auch klar sein. Und das muss dann in der Regel auch irgendwie verarbeitet werden.
Wie gelingt es euch dann in dem Unternehmen von einer, sagen wir mal, One-Way-Kommunikation, von einer Kommunikation, die geprägt ist eher von Verkünden, Verlautbaren hin zu einem Dialog, so habe ich dich zumindest verstanden.
Verkünden, Verlautbaren, du stellst dir das, glaube ich, noch, das ist ja schon proaktiv. Die sagen gar nichts.
Ach, die sagen gar nichts.
Also okay. Groß, viele Unternehmen, frag Leute, die sagen gar nichts. Das ist mal irgendwie, aber da kommt gar nichts, da wird nichts kommuniziert. Nichts. Und aus nichts machen Leute, denken sich ihren Teil, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Das Gehirn, wie gesagt, da kommen wir wieder, der ist zwanghafter Storyteller. Gebt den verdammt nochmal Leitplanken und Möglichkeiten, irgendwas zu denken, weil ansonsten denken sie eh, was sie wollen.
Das ist jetzt ein sehr schönes Momentum für das Thema Kommunikation generell. Und ich glaube, die Menschen, die uns jetzt zuhören, stellen sich trotzdem die Frage, bleiben wir mal bei dem Unternehmen, was ihr begleitet. Die kommen ja zu euch und haben ja zumindest schon mal, also auf Entscheiderebene, die Erkenntnis, da liegt was im Argen. Und irgendwo müsst ihr es ja packen, beziehungsweise irgendwie scheint es euch ja gut zu gelingen, etwas zu drehen. Was würdest du sagen? Wo setzt ihr an? Also mit was für einer Aufgabe treten die Unternehmen an euch heran? Und was ist dann so euer erster Schritt?
Also ich sage dir immer so, wer bei uns anruft, das liegt natürlich auch an meiner Person, aber auch über das, was wir die letzten Jahre, glaube ich, gemacht haben, der ruft uns keiner an, der irgendwie Shishi will. Keiner. Und wer es nicht ernst meint, auch nicht. Und ich sage immer so, wir sind wie eine Therapie musst du wollen. Sonst geht das gar nicht. Wissen wir ja alle. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie deinem Partner sagst, für dich wäre eine Therapie jetzt ganz gut, wird er sagen, nein, danke. Oder er wird hingehen und dann wird's auch nichts. Und dann ist der Psychologe schuld. Klar. Also, nur solche Partner haben wir. Das ist sehr dankenswert, dass das in dieser rein zahlengetriebenen Welt so funktioniert. Also, wir bekommen auch die, die wir brauchen. Und die ahnen, dass Kommunikation mächtig ist, Macht ist, dass Kommunikation eine Notwendigkeit hat. Die müssen uns aber 120% vertrauen, aber das tun sie eigentlich von Sekunde 1 an, dass das, was wir sagen, handwerklich begründet ist, psychologisch begründet ist, wie Kommunikation funktioniert. Hat ein Partner, eine Partnerin bei uns den Anspruch, uns in unser Gewerk reinzureden, als beispielsweise promovierter Jurist, arbeiten wir nicht. Weil wir ja sonst auch den nächsten Prozess für die Kanzlei vor Gericht austragen könnten. Weil wir auch ein Gefühl haben, wie Recht eigentlich so richtig ist. Haben wir aber nicht und die haben auch keine Ahnung. Und das ist der erste Key Fact. Hey, wir sind auf Augenhöhe untereinander und unterwegs, aber wir sind in Thema Kommunikation, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir können dir zumindest eine Indikation geben, in welche Richtung es gehen muss. Und der Rest kann man natürlich dann diskutieren. Und wir machen, wenn wir loslegen, immer einen Grundlagenworkshop, so nennen wir das. Grundlagenworkshop, wo wir mit den Unternehmen wirklich, und das tut weh, ist Schmerz, Blut, Schweiß, Tränen, dauert auch manchmal lang, wo wir sagen, guck mal, das ist jetzt ein Framework mit einem Narrativ, mit Kernbotschaften, mit Themen, mit Menschen gekoppelt, mit Menschen gekoppelt, mit Menschen gekoppelt. Ich sag das, damit klar wird, mit Menschen gekoppelt. Wie wir sagen können, guck mal, wenn man das jetzt so und so angeht, mit den wenigen Botschaften, unserer Meinung nach müsste bei den Menschen dann eine Chance bestehen, dass das so und so gesehen wird. Damit sie vielleicht verstehen, dass sie da teilwerden können, dass das und das nicht mehr die Zukunft ist und das die Zukunft sein wird und man überlegen kann, ob man das eigentlich will oder nicht. Weil ich finde, das kann Kommunikation nämlich sehr klar leisten, wenn sie gut gemacht ist und wenn man 120% reinsteckt, bietet es jedem Menschen eine super schnelle Möglichkeit zur Entscheidung und das erwarten die Menschen.
Was hat das mit New Work zu tun? Ich sag jetzt mal wirklich bewusst an der Stelle New Work, weil ihr das Wort auch öfter mal bewusst auch einsetzt.
Na, es gibt mehrere Ebenen. Ich denke, dass generell wir als Agentur, wir sind kein Dienstleister. Natürlich ist das formal juristisch so notwendig, dass wir einen Auftrag erhalten, aber wir sind das nicht. Und wer uns so behandelt, dann arbeiten wir halt nicht. Punkt. Und wer das so denkt, auch nicht. Also wir sind Augenhöhe, wir denken unternehmensgrenzenlos. Wir verschreiben uns der Aufgabe, der Vision, die man gemeinsam miteinander hat. Und uns interessiert nicht, ob wir jetzt Trailblazers sind und die sind Seidensticker und wir sind Trailblazers und die sind Kienbaum. Das juckt uns überhaupt nicht. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe und so denke ich Arbeit. In Aufgaben, in Visionen und nicht in Unternehmen A und B und C und alle interagieren schön miteinander, aber eigentlich der den Auftrag gibt, hat eh immer recht, hat eigentlich auch die Macht und so, also da fängt für mich ein Teil an, wir denken das komplett anders, formal juristisch nicht anders darstellbar, aber wer damit nicht mitleben kann, das ist dann schon mal anders. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr hohen Grad der Autonomie vielleicht in unserer eigenen Bude. Da gibt es jetzt mehrere Aspekte, über die man jetzt sprechen könnte, über die Trailblazers im Detail, über die Zusammenarbeit mit Partnern, über die Grenzenlosigkeit letztlich der Zusammenarbeit. Da gibt es jetzt mehrere Aspekte, die man denken kann. Aber letztlich, wenn man es nochmal anders beantwortet, wollen wir natürlich auch, und dafür stehe ich ja auch sehr persönlich, das Thema New Work wirklich irgendwie besetzen, damit es nicht dieses Opium fürs Volk ist, wo es meiner Meinung nach für momentan verkommen ist. Das ist einfach gehaltloser Unsinn.
Ja, und es ist ja eine Sache, sich etwas zu wünschen. Du sagst, und das, ich sag mal, diesen Schmerz teilt ihr ja bestimmt mit ganz vielen, die ähnliche Dinge anbieten. Sagen wir mal, wer sagt schon gerne, wir sind eine reine Dienstleistungsagentur, ist ja nicht unbedingt die Ecke, in die sich die meisten gerne freiwillig stellen. Es ist ja eine Sache, sich etwas zu wünschen, ist eine andere Sache, dass es auch so gelingt. Wie gelingt es euch?
Also ich würde dir an der Stelle kurz noch einmal widersprechen, weil der Kunde ist König ist schon etwas, was sich viele auf die Fahne schreiben, to be honest. Ne? Also da sind viele stolz drauf. Nur für mich bedeutet das eben, wenn ein König da ist, monarchisch geprägte Systeme sind in der Regel relativ wenig darauf ausgelegt, miteinander zu besprechen, was man so vorhat. Also es ist inhärent schon mal für mich verstörend, darauf stolz zu sein, weil, naja, gut, aber insofern, ich glaube, so viele, nee, ich glaube, die sind schon froh, dann auch manchmal das so leben zu können. Und wenn der König glücklich ist, sind wir natürlich auch glücklich. Ja, klar. Also, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem schreiben sich das, glaube ich, dennoch viele auf die Fahne. Wie schaffen wir das? Für mich persönlich würde ich es jetzt mal beantworten. Das versucht man natürlich auf das System Trailblazers und auch die anderen Unternehmen zu übertragen. Für mich ist es eine 120er Commitment mit dem, was ich mit Partnern, mit dem Team jeden Tag tue. Es ist eine völlige Integration zwischen Arbeit und Leben. Mein ganzes Leben ist darauf ausgelegt. Das heißt nicht, dass es auch nicht schöne Phasen gibt, wo ich einfach gar nichts mache, aber Samtfamilie ist darauf ausgelegt und miteinander, dass ich wirken kann. Für mich ist alles, was ich tue, was die Trailblazers tun, eine Ableitung aus meiner persönlichen Vision. Jedes Unternehmen. Ich würde nichts tun, was meiner persönlichen Vision widerspricht, weder privat noch im Geschäftlichen. Und wenn die Richtigen bei uns sind, und das können, wie gesagt, Milliardenkonzerne sein, aber auch GmbH, Startups, Familienunternehmen, Mittelstand, die haben, die bekommen von mir alles, was ich zu geben habe. Alles. Und das spürt man, glaube ich, auch in jeder Faser unserer, das heißt nicht, dass alles gut wird, natürlich nicht, aber dass ich bin maximal getrieben. Ich habe Dinge, ich muss zwanghaft, Dinge müssen für mich wahr werden. Und das sind Eigenschaften, die könnte man auch sehr negativ sehen. Ich mache sie mir aber zunutze und das nutze ich, biete ich auch an und das lebe ich auch mit anderen Menschen und anderen Institutionen in solchen Zusammenarbeiten aus. Und ich glaube, das ist etwas, diese Identifikation, du hast es eben gesagt, ob jetzt Purpose oder nicht, wie man das auch immer nennen will, dieses Commitment, gemeinsam irgendwie eher an das Jahr 2100 zu denken, like-minded people, ein gemeinsames Narrativ. Wir haben alle unsere Partner in Bielefeld zusammengebracht, eben Blazers Bounty für eine wünschenswerte Zukunft. Wir haben mit unseren Partnern Narrativ.
An der Stelle, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass sich die Stimme von mir ein bisschen anders anhört, dann habt ihr kein Fehlgeräusch in eurem Ohr, sondern das ist tatsächlich so, denn das, was jetzt kommt, das haben wir sozusagen, wir haben ihn nach dem Interview separat nochmal befragt. Und zwar habt ihr es vielleicht verfolgt, die Trailblazer ist ja nicht einfach irgendeine PR-Agentur. Ich glaube, so viel haben wir bis jetzt schon mitbekommen und Janis ist auch nicht einfach irgendein Mensch, der sich irgendwie mit Kommunikation beschäftigt und spätestens dieses Jahr wurde da nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich gehe hier in mein digitales Wohnzimmer, wie es immer so schön heißt. Schöne Grüße an Ines Imdal, die den Begriff da auch ganz maßgeblich geprägt hat. Gehen raus und sehe, dass ein gewisser Kawa Yunosi anheuert bei Trailblazer. Und er hat gesagt, Moment mal, jetzt muss ich nochmal lesen. Was macht Kawa bei Trailblazer? Und dann habe ich es erst richtig verstanden. Er macht ein Praktikum. Und dann war natürlich sofort meine Neugierde auf den Plan gerufen. Das wollte ich verstehen. Und inzwischen ist es so. Kawa hat die Schultüte bekommen. Er hat eingecheckt. Ja, er hat auch schon den ersten Unfug getrieben. Ich weiß nicht, ob Unfug. Mal schauen, was du mir jetzt so verrätst, lieber Janis, aus den ersten Tagen, ersten Wochen mit Kawa. Wie ist das so, einen ehemaligen Vorstand als Praktikanten zu haben? Benimmt er sich oder musst du ihm auf die Finger hauen?
Also es ist ganz fantastisch mit Kawa und das ist jetzt kein Marketing-Blabla oder so. Das fühlt sich wirklich so an. Allerdings muss ich auch dazu sagen, für mich ist Kawa tatsächlich wenig Rolle. Also ich kenne ihn in seiner Rolle ja auch gar nicht. Also wie er in so einem riesen Konzern schaltet und waltet. Ich kenne ihn nur als Menschen und über die Themen, die wir geredet haben und reden. Und da matcht es ohne Ende zwischen Kawa und mir. Und was soll ich sagen? Kawa fügt sich in so eine junge, dynamische Bude wie die Trailblazers blendend ein. Und mich beschleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass das viel mehr sein eigentliches Zuhause ist, als vielleicht ein riesiger Konzern? Fragezeichen.
Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle auch nochmal kurz nachholen oder auch ich muss es nachholen, denn natürlich weiß nicht jeder und nicht jede, wer ist Kawa Yunosi. Das dürfen wir, glaube ich, nicht voraussetzen, auch wenn es wahrscheinlich bei vielen der Fall ist. Er war bis vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr bei SAP Personalvorstand, ist dort raus, gab auch einiges an medialem Aufruhr. Ich möchte das aber jetzt hier an der Stelle bewusst nicht kommentieren, denn wir wollen nicht über Menschen reden. Dafür darf der Kawa gern mal selbst vorbeikommen und die Geschichte erzählen, wenn er mag. Mich würde jetzt erstmal interessieren, da ist jemand, der ein großes Verantwortungsspektrum hatte, ja, in einem großen Konzern, sehr in der Öffentlichkeit war. Also jeder, der sich nur eine Sekunde auf einer Plattform wie LinkedIn bewegt, kommt an ihm überhaupt nicht vorbei. Und er entscheidet sich zu so einem Schritt. Jetzt, wie gesagt, da können wir ihn vielleicht selbst nochmal besser zu befragen. Aber wie ist diese Idee überhaupt entstanden? Du sagst, du kennst ihn vor allen Dingen als Mensch. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, lasst uns doch mal hier so ein Experiment fahren?
Von den Blumen kann ich mir erstmal nur wenig anheften, weil die Idee kam von Kawa. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dafür hätte meine Kreativität nicht ausgereicht.
Und das würde was heißen.
Ja, das hätte, ja, und mein Vorstellungsvermögen hat nicht gereicht. Aber er schrieb mir bei WhatsApp und sagt, Janis, ich habe eine Idee, lass mal telefonieren. Ich habe auch gar nicht groß weitergedacht, habe ihm 2 Stunden später geantwortet, dann haben wir nochmal weitere 2 Stunden später telefoniert. Also ich habe jetzt auch keinen State of Emergency erkannt und dachte so, naja, wird jetzt wohl eine Kawa-Nummer sein, schauen wir mal. Und dann sagt er, du Janis, pass auf, also ich will von dir und euch lernen. Ich sag, Kawa, okay, was heißt das? Ja, kann ich bei den Trailblazers nicht irgendwie mitmachen? Da war ich tatsächlich auch das wieder für mich ungewöhnlich sprachlos und dachte so, ja, du, von mir und uns lernen, ja, aber ist es nicht eher andersrum? So, also nein, wie ihr das macht und links und rechts und ich will jetzt keine Lobhudelei auf uns machen, die er da gemacht hat. Er fand das alles so bewundernswert und hat gesagt, ich möchte lernen, ich möchte auf der Straße lernen, ich möchte neu und anders und das möchte ich bei euch machen. Und wenn das irgendwie geht und du dir das vorstellen kannst und du mich lässt, und dann habe ich natürlich gesagt, Kawa, Hand aufs Herz, das machen wir. Kurze Rücksprache mit dem Team, alle waren der Meinung, gute Idee und schon, ja, ist wohl der berühmteste People-Guy, den mindestens die LinkedIn-Welt kennt, jetzt auf einmal ein Trailblazers und macht mit.
Und Hand aufs Herz, Janis, wenn das Team gemeinschaftlich gesagt hätte, nee, können wir uns nicht vorstellen, wäre das eine knifflige Situation für dich gewesen? Wie hättest du dich entschieden? Weil so wie du es gerade schilderst, also ich glaube, müssen wir nicht drum herum reden, da fühlt man sich schon auch gebauchpinselt, da wärst du echt in einem Dilemma gewesen. Wie hättest du dich entschieden?
Da hätte ich kein Dilemma gespürt, hätte auch nur eine im Team gesagt, sehe ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dann hätten wir es nicht gemacht. Da wäre ich in keinem Dilemma gewesen, das wäre für mich klar gewesen und da haben wir auch wirklich auch diskutiert, auch über die Themen, die ja in der Öffentlichkeit auch sind, ne? Wenn man einmal Carver eingibt und googelt, dann da kommen viele Themen, wo man auch kontrovers diskutieren kann und ich habe meine Meinung dazu, aber das Team sollte sich auch eine Meinung machen und es war einstimmig, dass wir das machen wollen und dass die Leute Carver selber kennenlernen wollen, sich selbst eine Meinung bilden wollen und sich nicht in dem Fall rein damit zufrieden geben, was sie irgendwo finden können. Und insofern, du hast vollkommen recht, ich war baff, ne? Weil das muss man einfach sagen, klar, ich habe Ambitionen und natürlich möchte ich im Zweifel für alles, was wir machen, die besten Leute haben, aber dass solche herausragenden Leute und über den Track Record von Carver bei der SAP und natürlich über seinen Weg im Leben, ich glaube, also da bleibt jedem ja irgendwie die Kinnlade ein bisschen offen, das ist natürlich, ja, Wahnsinn, dass so einer sagt, Janis, ich möchte. Und ja, das...
Es wird jetzt doch ein bisschen unangenehmer, Janis, für dich. Was habt ihr, was hast du, was er nur bei euch lernen kann? Also was glaubst du, war so diese Secret Sauce, was ihn dazu gebracht hat, zu sagen, ich will das bei euch mal ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, er hatte nicht 10 parallele Bewerbungen ähnlicher Art und Weise im Umlauf. Er hat sich das sicherlich schon gut überlegt.
Ja, hat er. Er hat ja auch einige Jobangebote abgelehnt, sehr hochdekorierte, die er auf jeden Fall nicht machen wollte. Und ich glaube, der Navigator in dem Fall ist sicherlich unsere Vision, wünschenswerte Zukunft für alle. Im Zweifel für die Vision auch auf Geschäft zu verzichten, wirklich auf Idealen zu arbeiten, klare Meinung und Kante zu haben, Haltung zu haben. Danach entscheidet Carver übrigens sehr viel, meiner Meinung nach. Also Haltung kann man ja mehrere haben und unterschiedlichste Meinungen haben, aber für ihn ein Riesenkriterium. Und ich glaube, in unserer weichgespülten PR-Welt ist die Haltung das, was der Kunde sagt. Und das gibt's bei uns halt nicht. Und insofern, glaube ich, hat ihn das schon sehr fasziniert und angesprochen. Und sicherlich, glaube ich, auch dieses Stück weit, dass wir aus dem Nichts gekommen sind und da in diese Faszination neues Unternehmen, Unternehmertum gründen, nur Möglichkeiten sehen, keine Angst zu haben, keine Strukturen zu haben, grüne Wiese vor sich zu haben. Ich glaube, das hat ihm auch sehr imponiert und was man in kurzer Zeit bewegen kann. Ich will nicht sagen, dass man das nur bei uns finden kann, das ist Quatsch. Aber ich glaube, das ist so die Kombination und sicherlich auch die Fokussierung in unserer Kommunikation fast ausschließlich auf den und die Menschen. Und das kommt ihm natürlich in seinem Naturell auch sehr zugute, glaube ich.
Das war der berühmte Flug ins All für ihn aus seiner Sicht. Wie haben, und ich glaube, das wird jetzt auch die meisten Hörerinnen und Hörer interessiert, wie haben eure Kunden reagiert? Was haben die dazu gesagt? Habt ihr die vorbereitet oder bist du einfach mit Carver da so aufmarschiert? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, sowohl als auch. Ne? Also wir sind ja auch relativ unvermittelt dann da rausgegangen. Ne? Wir haben das bei LinkedIn auch gemacht. Wir haben jetzt auch nichts Offizielles vorbereitet. Wir haben einfach gesagt, ey, es ist so, wie es ist. Und das war in den Medien dann wirklich auch ein relevantes Thema, bei LinkedIn sowieso, aber auch in den Oldschool-Medien, die haben das aufgegriffen. Wir hatten aber nichts vorbereitet, sondern haben ja nur gesagt, wie wir spüren und fühlen. Und das war herausragend tatsächlich, schlichtweg an Quantität, also Reichweiten und so, aber auch die Qualität, also Botschaften, die Meinung, alle waren mega überrascht, dass jemand sich irgendwie nochmal selbst disrupten will und irgendwie was ganz anderes macht und sich selber educaten will und waren auch irgendwie fasziniert, dass das Janis Carver Couple-mäßig irgendwie so hat, fanden die Leute irgendwie auch cool. Und unsere Partner und Partnerinnen, ich meine, da müsste man sich schon arg anstrengen, um nicht eine einzige Idee zu entwickeln, wie man von Carver und seinem Erfahrungsschatz ein Stück weit profitieren kann. Ich glaube nämlich, dass er das People Game bei SAP schon auf den Kopf gestellt hat und da stellvertretend für so Riesenbuden und das Thema People, Fachkräftemangel, Recruiting, was auch immer da noch alles dranhängen mag. Ich würde mal sagen, ist schon eine Herausforderung in der deutschen Wirtschaft. Und mit jemandem sich dazu auszutauschen, völlig frei Schnauze auch, das war Faszination auch für die meisten Partner und Partnerinnen. Und für manche wirklich ja auch, wie soll ich sagen, super nah am Kerngeschäft. Ne? Also das ist ja teilweise für die auch essentiell, was da die Themen sind, die Carver irgendwie kann, wie vielleicht kein zweiter.
Jetzt könnte ja so eine Dynamik entstehen, dass gerade so auf Kundenseite oder sagen wir auch mal so in der Zusammenarbeit, dass es so was Besonderes ist, diese Konstellation, dass das wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bindet, dass also allein der Buzz, der dadurch entsteht, vielleicht ein Stück weit von der Fachlichkeit, Sachlichkeit ablenkt, um die es geht. Ist es eine Verstrickung, die du siehst, die du vielleicht auch ein bisschen befürchtest, oder ist es jetzt nur so eine Überlegung, die gerade nur in meinem Kopf theoretisch stattfindet?
Ich bin ja tatsächlich, es geht ja nicht nur darum, irgendwie mega coole Menschen dabei zu haben, die jetzt halb prominent sind oder nicht prominent sind und einfach nur coole Dudes sind. Darum geht's ja nicht. Ne? Es hatte schon und es hat schon eine enorme inhaltliche und fachliche Schnittmenge. Das muss man schon sagen. Ich meine, viele Partner und Partnerinnen fragen uns an, rund um Themen, wie gewinne ich Menschen für unsere Company, wie binde ich Mitarbeiter, wie trete ich als C-Level eigentlich in der Kommunikation auf, wie funktioniert eigentlich interne Kommunikation global heutzutage. Das sind alles Themen, da musste Kava durch und hat das, glaube ich, in der Skalierung von SAP so wie kein zweiter erfahren. Und das mit unserer Expertise gekoppelt aus der kommunikativen Brille heraus und er wirklich, ich sag mal, aus dem Daily Doing über Jahrzehnte, das ist schon auch eine unschlagbare inhaltliche Kombi, ehrlicherweise. Ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie Testimonial, Ceremonial und irgendwie Schakalaka und irgendwie wir machen da mal einen Bass, sondern wir arbeiten da schon Dinge aus. Und da kann ich ein konkretes Beispiel nehmen. Das ist das Familienunternehmen Wiedemann aus Hannover. Die gibt's Jahrzehnte, da übernimmt jetzt die Tochter die gesamte Unternehmensgruppe und der Geschäftsführer ist auf uns herangetreten, da gab's Kava noch gar nicht bei uns, aber die möchten jetzt eine komplette interne Kommunikation aufsetzen und das irgendwie bottom-up und ich sag mal, da hat Kava dann jetzt auch in den letzten Wochen bei dem Projekt aktiv mitwirken können und auch für uns war das teilweise eye-opening, weil wir viel zu schnell wollten und er hat uns erstmal, glaube ich, gesagt, ey, Step by Step und so und so und das hat uns viel geholfen und auch dem Partner ehrlicherweise. Also ich glaube, dass es da auch einen hohen inhaltlichen Fit gibt und wenn du den King irgendwie der People-Szene hast, der auch mit Kommunikation sehr viel gearbeitet hat, aber wahrscheinlich eher aus dem Talent und seinem Naturell heraus und diese Zutat jetzt in unser Gericht mit dazukommt, also passt meiner Meinung nach inhaltlich auch super.
Kommen wir mal, wir sind ja hier beim Thema Arbeitskultur. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, er ist sicherlich ja jetzt ganz, naja, nicht sicherlich, er ist definitiv ein anderes Umfeld gewöhnt. Wie hat das funktioniert? Also auch so Abstimmung. Ich meine, bei euch ist da nicht, da sind nicht irgendwie drei Linien dahinter, die noch irgendwelche Arbeiten übernehmen können, mutmaßlich. Ich meine, ihr habt mittlerweile auch wahrscheinlich eine Art von Struktur, aber nicht vergleichbar, nicht im Ansatz vergleichbar. Wie funktioniert das?
Sind herrliche Anekdoten, ne? Also ja. An dem Wochenende, bevor er angefangen hat, die ganze Google-Welt, in der wir zu Hause sind, Slack, kannte er so nicht in der Anwendung.
Da gab es erstmal wirklich die Schultüte, oder?
Ja, absolut, ne? Das hat er, glaube ich, bei LinkedIn auch einmal thematisiert. Das war für ihn Abenteuerland, ne? Der hatte von Tuten und Blasen, sagt man ja, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, was diese Digital Tools angeht, die so eine neue, moderne, also modern in Anführungsstrichen, normale, für uns normale Bude so am Start hat. Ne? Das war für ihn neu. Das ist ja auch wertfrei, ne? Aber das gab's da natürlich nicht. Alleine schon aus wahrscheinlich Security, Cyber-Security-Gründen. Das spüren und sehen wir alles nicht. Wir kennen auch, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, ist die Ableitung der Entscheidung, die Sekunde danach auszuführen. Also da gibt es keine Zirkel, um nochmal bla bla. Also das passiert dann. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit und diese Dynamik, das meinte ich eben so ein bisschen damit. Ich glaube, das liegt Kava auch sehr. Also das merkt man schon. Er liebt das auch direkt. Es passiert etwas und die Präsentation wird in der Sekunde geändert und im Zweifel noch 5 Minuten, bevor man vom Partner vorstellt. Ist halt so. Dieser Spirit ist definitiv einer. Und ich kann nur sagen, Kava hat so bei seinem ersten Team-Meeting, wo die Leute wahrscheinlich schon auch viel, die ihn nicht kannten, auch viel Rolle gesehen haben, viel Historie, viel Gloria, hat er sofort abgebaut, hat sich selbst auf die Schippe genommen, hat sich selbst nicht zu ernst genommen und war sofort Kava und nicht irgendeine herausragende Managementrolle. Und der hat innerhalb von einer Minute es geschafft, sich irgendwie mit den Leuten gemein zu machen, obwohl das allererste Meeting nur digital war. Und das ja nicht auch im klassischen Sinne nicht sein Google Hangout, sein Zuhause ist, auf mehreren Ebenen nicht. Das ist dann schon cool, ne? Aber ja, das muss ich sagen, die in der Arbeitskultur, toolsmäßig und so, ich glaube, das ja, war ein gutes Wochenende davor, Montag, bevor es losging.
Gut. Ja, gut, also ich sag mal, die Attitüde, die wäre tödlich gewesen, da, ich sag mal, den CEO da raushängen zu lassen, das funktioniert mutmaßlich überhaupt nicht. Das ist ja jetzt nicht auf wirklich Dauer angelegt, so wie ich es verstanden habe, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig korrekt, korrigiere mich, wenn ich da was Quatschiges hier erzähle. So wie ich es verstanden habe, ist es ja eine Art von Praktikum, also das heißt, es ist für eine Übergangszeit. Habt ihr das vereinbart, dass das jetzt für x Monate läuft oder ist es so, wir schauen mal, wie lange es gut geht oder was sind da so eure Verabredungen?
Wir schauen mal, wie lange es gut geht, sollte eigentlich das Motto für jeden Arbeitsvertrag sein.
Wahrscheinlich. Schön, oder?
Ja, eigentlich sollte das so sein. Also nein, also wir haben, er ist ja quasi Learning Consultant, so nennen wir das. Mhm. Und wir haben das jetzt erstmal für ein paar Monate vereinbart miteinander. Das wird auf jeden Fall meiner Meinung nach auch noch ein bisschen verlängert werden. Er schreibt ja parallel auch gerade noch ein Buch, ne? Das kann man, glaube ich, auch schon sagen. Da haben wir jetzt erstmal nichts mit zu tun, ne? Aber das ist sicherlich auch ein Thema, was ihn treibt, was ihm sehr wichtig ist. Aber er ist hier wirklich eigentlich omnipräsent immer da in unseren Meetings und macht und hat Projekte. Und wir haben uns, wie du das schon richtig einordnest, wir haben uns gesagt, hey, so wie man das bei Arbeitsverträgen ja eigentlich ursprünglich immer macht, wir machen erstmal so einen Probezeit, Experimentzeitraum und dann bewerten wir, was ist. Und ich kann mir mittlerweile alles vorstellen von wir haben ein super Jahr miteinander und danach wird er dann, keine Ahnung, Personalvorstand Audi, also irgendwie sowas Riesiges halt. Mhm. Er macht längerfristig bei uns mit. Kawa ist eine verrückte Nudel und ist auf eine Idee gekommen, auf die ich nie gekommen wäre. Ich bin gespannt, ob er die Messlatte nochmal toppen kann.
Jetzt hört sich das alles, wenn ich das mal so anmerken darf, Janis, eher impulsgesteuert an, also dass das wirklich eine tolle Idee kam und du gar nicht anders konntest, als ja sagen, das Team war auch d'accord und da ging es auch schon los. Dahinter steckt ja auch strategische Überlegungen, auch wenn die vielleicht nicht initial am Start sofort präsent waren. Was wäre so deine Vermutung, wenn du das hier teilen magst? Wie kannst du auch als Unternehmen durch, und erlösen wir uns jetzt mal ein bisschen von der Figur Kawa, sondern von solchen Modellen, was könnt ihr daraus lernen, wie könnt ihr daraus wachsen?
Nee, für uns ist es eigentlich da fast eine logische Fortsetzung unserer, wie nennt man das, Personalpolitik, wenn man das als kleines Unternehmen sagen kann.
Schönes Wort in eurem Zusammenhang. Ich finde das, ich liebe das.
Ja, ist mir gerade so eingefallen. Ich meine, wir haben den ehemaligen Pressechef der Bertelsmann SE Global, der ist bei uns fest, ne? Der Andreas Grafemeyer. So, den haben wir nach dem ersten halben Jahr Trailblazers eingestellt. Der ist immer noch da. Und der ist jetzt auch seine fast 60. Wir haben mit Wolfram Eberhardt jemanden dabei gehabt für eine längere Phase. Der war vorher Head of Global Communications von Klaas, der Mähdrescher Bude, die ja jeder kennt. Also, und das hat bislang immer mindestens sehr viel Spaß gemacht, hohe Lernkurven, vice versa beschert. Und ich sag mal so, das war bisher immer alles nur gut. Und insofern hat sich Kawa da so ein bisschen eingereiht in einen Weg, den in dem Fall Andreas als allererster beschritten hat. Und wir lieben das, ne? Also, und wir kennen das. Und man kann unfassbar von diesem Potenzial dieser Menschen profitieren, wenn man diese Menschen wieder dazu bringt, was heißt wieder? Wenn man diese Menschen dazu bringt, ihr Potenzial ganz anders und überhaupt mal frei entfalten zu können. Das ist ein Riesengeschenk, diese Qualität von ganz anderen Lebensläufen mit einzubringen, von ganz anderen Expertisen, aber auch von einer ganz anderen Erfahrung. Das ist für uns Gold wert. Und ich finde es erstaunlich, dass wenig junge Unternehmen eigentlich diese Stars, die irgendwie die Wirtschaft geprägt haben, bis heute über viele Jahre so wenig einbinden. Ne? Das ist für mich erstaunlich, weil für mich ist die Schnittmenge irgendwie im Kopf und im Mindset und nicht in biologischen Merkmalen, wie auch immer geartet. Und ich kann da nur Werbung für machen, dass da wirklich mit Spaß und Freude solche Sachen zu probieren. Also wir hatten da jetzt dreimal bislang super Erfahrung mit und ich bereue das nicht nur, sondern ich kann nur sagen, wow, das crazy eigentlich, dass das so wenig oder dass das eigentlich so bemerkenswert ist, dass wir es machen, weil eigentlich könnte es auch viel öfter stattfinden, meiner Meinung nach.
So, jetzt hast du meine Fantasie getriggert. Ich sehe jetzt natürlich dich auf der Bühne nächstes Jahr. Du stellst dein Buch vor, Reverse Mentoring CEOs im Startup, was wir wechselseitig voneinander lernen können. Ist das vielleicht auch ein Modell, wo du sagst, ja, vielleicht beschreiten wir da auch eine Learning Journey, die wir auch als kleines Role Model für andere Unternehmen, kleinere, mittlere, mittelständische Unternehmen auch mal zur Verfügung stellen können. Wir machen hier vielleicht eine exquisite Erfahrung. Und zwar würde ich da jetzt mal wirklich so ein bisschen weggehen von irgendeinem Personenkult, sondern wirklich sagen, hier treffen sich auf einer Struktur, auf einer Systemebene ganz unterschiedliche Welten und das trauen wir uns zu und wir gehen den Weg und wir finden das spannend und wir möchten gern auch andere davon partizipieren lassen. Sind das Gedanken, die in deinem Kopf schon sind oder setze ich dir die jetzt gerade so zwischen die Ohren?
Ja, du setzt sie mir insofern zwischen die Ohren, dass mir immer nicht klar ist, bis es dann passiert und was dann für ein Bohai dann irgendwie eintritt, dass das wirklich so besonders ist. Nicht nur von den Personen her, sondern auch in den Viten quasi, wenn das die Pluralform von Vita ist.
Vitae, keine Ahnung.
Ja, genau.
Die Lateiner mögen das verzeihen.
Ja, die mögen das einmal kurz überspringen, den Teil, da muss ich mal vielleicht noch, egal. Also ich sehe da unglaubliches Potenzial drin, wenn man es ernst meint. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Nur so ein bisschen für Shishi und Bohai macht das keinen Sinn. Es muss einem klar sein, dass gerade die erste Phase wirklich auch beidseitig anstrengend ist, weil da wirklich aus Vielzahl von Gründen Welten aufeinandertreffen. Von der Sozialisierung angefangen, bis hin zu Tools, bis hin zu weil wir wollen neu, wir wollen angreifen, wir wollen disrupten, wir wollen alles einmal wegpusten und wieder ganz neu aufbauen und halten nicht per se an irgendetwas in der Vergangenheit fest und das muss beidseitig aber dann irgendwie auch wieder eine Brücke geschlagen werden und das ist teilweise auch ein bisschen anstrengend. Das muss einem auch schon klar sein. Deswegen ist dieses muss ernst gemeint sein und ehrlicherweise hätte ich Kawa gefragt, ey, kannst du dir vorstellen, ob, und er hätte ja gesagt, aber mit so einem 97-prozentigen Überzeugung nur, wird das nicht funktionieren. Es muss andersrum sein und genauso war es auch bei Andreas und Wolfram. Die müssen Lust auf diese neuartige Welt haben und dann funktioniert es auch. Und dann muss man denen aber auch an den Stellen helfen, wo vielleicht auch wir selbstverständlich in bestimmten Bereichen unterwegs sind, weil das ist eine Riesenaufgabe, das muss man sagen. Und ich glaube, da ist ein Riesengap, der irgendwie entstanden ist, natürlicherweise. Und diese Welten begegnen sich viel, viel zu selten. Und das ist, glaube ich, um es in Kawas Worten nochmal zu sagen, eine große Potenzialverschwendung.
Inwieweit müsst ihr auch ein Stück weit, das klingt jetzt so wehrhaft, ich meine das gar nicht so, aber ein Stück weit auch eure Kultur, die ja euch, eure eigene genuine Kultur ein Stück weit im Blick behalten. Das heißt, macht ihr sowas wie Reflexion, also redet ihr auch ganz offen mit allen Beteiligten darüber, was hat sich verändert seitdem? Was haben wir vielleicht gelernt? Wo sollten wir vielleicht ein bisschen drauf aufpassen? Sind das Dinge im Prozess, die ihr mitdenkt? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, wir sind so im Tagesgeschäft und sind jetzt so im Tun, dass wir diesen Raum ehrlicherweise gar nicht sehen oder nicht haben?
Ich glaube, den haben wir schon. Ich weiß nicht, ob wir ihn uns bewusst so einräumen, aber wir reflektieren da schon. Und ich kann für mich das nur sagen, ich bin in Bezug auf meine Radikalität und rebellische Art und Weise, gegen etwas zu sein, was auch, glaube ich, mir viel Energie gegeben hat eine lange Zeit. Das hat sich ein Stück weit gewandelt, auch durch solche Menschen tatsächlich, aber auch durch Partner und Partnerinnen, die teilweise mit dem Unternehmen über 100 Jahre alt sind, dass ich merke, du kannst Gleichgesinnte findest du überall. Und da gibt es keine Kataloge, das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gelernt haben, noch viel mehr und was ich auch für mich verinnerlicht habe, glaube ich, mehr und mehr. Ich explodiere trotzdem manchmal auch aus negativen Gründen, aber ich glaube, dieses positiv gestalterische und Menschen Einladung auszusprechen, das ist noch viel stärker geworden. Aber immer noch mit der Härte, wenn jemand nicht dabei sein möchte oder die Einladung nicht annehmen möchte, das dann auch so zu akzeptieren, diejenige dann aber auch wirklich wegzusortieren, weil du kannst, glaube ich, keinen überreden und überzeugen von bestimmten Dingen. So weit würde ich auch heute nicht gehen.
Für diejenigen, die jetzt zuhören, sei es Unternehmer, sei es Mitarbeitende, sei es Führungskräfte, die sagen, boah, ich bin hier wirklich in einem großen Laden und ich könnte mir das vorstellen, mal so ein Seithopper zu machen vielleicht oder andersrum. Was glaubst du, ist der erste Schritt gedanklich, den jeder vollziehen muss, um wirklich solche, ich sag's mal bewusst, radikalen Wege zu gehen? Was wäre so der erste Move innerlich, die der Mensch für sich da vollziehen muss?
Na, ich glaube, das ist so, da kennst du dich bestimmt viel besser mit aus, wie groß ist die Komfortzone von Menschen, ne? Mhm. Also der Hauptgrund, gibt ganz viele Leute, sagen, ich würde das so gerne auch machen. Dann kommen aber die Gründe, naja, aber ich habe ein Haus, ich habe 3 Hunde, ich habe 12 Autos, kann ich ja nicht machen, ich habe meinen Lebensstandard. Ich glaube, von dieser 0101-Lösung muss man sich ein bisschen lösen. Alles, was du machst in deinem Leben, hat einen Preis. In dem Fall vielleicht auch einen, dass du nicht mehr ganz den Lebensstandard meiner Meinung nach haben kannst dann vielleicht, wenn man mal mehr bei sich ist und seine Leidenschaft mal wieder ausprobiert. Mag sein. Also ne, eine gewisse Bereitschaft zu haben, ey, wenn ich jetzt wirklich irgendwie mal sowas machen will, dann ist das ein alternativer Karriereschritt und nicht einer, der automatisch bedeutet, naja, wenn ich einen Arbeitgeber wechsle, kriege ich ja irgendwie 7% mehr Gehalt. Also ich glaube, da sind immer noch viele tatsächlich verhaftet, ne? Obwohl es vorgeschobene Gründe meiner Meinung nach sind. Denn auch so junge Unternehmen wie wir zahlen jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Aber es wird gerne so abgetan, kann ich ja nicht machen. Naja, ich glaube, diese Erkenntnis, dass man sehr viel mehr machen kann, als man sich selber manchmal irgendwie zumutet oder vorstellen kann und dann auch zumutet, das ist, glaube ich, schon etwas so. Aber das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Frage. Aber ich glaube, diese Bereitschaft zu erkennen, dass da wirklich gerade der Punk abgeht mit ganz anderen Dingen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, diesen Mut und diese Neugierde zu haben darauf, das ist das Entscheidende. Und der Rest wird sich fügen. Der Rest wird sich fügen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich sag mal immer so, wenn einer jetzt mal, wie Andreas, wenn der jetzt nach 3 Jahren nochmal denkt, okay, ich gehe jetzt zu irgendeinem Corporate, die nehmen den doch jetzt mit Kusshand, wenn der noch einmal diese Experience hatte, 3,5 Jahre bei so einer wir rocken die Kommunikationswelt von links nach rechts, einmal auf links, die nehmen den doch noch mit noch höheren Marktwert. Also so sehe ich das zumindest. Es ist doch geiles Experiment und ein geiler Farbklecks im CV, der hinten raus vielleicht nochmal ganz andere Potenziale hat. Also alleine aus dieser Berechnung heraus ist für mich ein linearer Lebensweg, Karriereweg irgendwie gar nicht so richtig sinnvoll.
Jetzt kommt der Real Madrid-Spieler, um mal eine blöde Analogie zu bringen, mal zu St. Pauli, weil er sagt, ich will einmal das Currywurst-Feeling, einmal so richtig mit dabei sein und dann geht er wieder. Das ist ja erstmal eine Story, die wir alle lieben, ja? Das hat so ein bisschen was Märchenhaftes und jetzt gucke ich aber nochmal auf euch, das Stichwort auch Konkurrenz, auch das Thema zu sagen, wenn jetzt jemand dann für ein halbes Jahr ist, wir investieren da wahnsinnig viel rein, es zieht viel Kraft. Wir lernen natürlich auch ganz viel, wir nehmen ganz viel mit, aber so als Dauermodell wird das auch echt anstrengend, weil da ergeben sich natürlich auch mögliche Konfliktlinien raus. Ist das etwas, was du auch ins Kalkül ziehst oder sagst, für mich überwiegt einfach der Mehrwert total?
Ja, da würde ich natürlich immer sagen, es überwiegt für mich den Mehrwert, aber ja, es gibt Konflikte, natürlich gibt es Konflikte. Die gibt's aber auch zwischen 27 und 31 und dazwischen und gleich alt und links, rechts. Die sind natürlich und sind in dem Fall vielleicht noch schneller und auch klarer, ne? Das mag sein. Aber ich glaube, die Vision ist groß genug, um die Leute da zu vereinen. Und wenn wir wirklich über komplementäre Teams reden, also ernsthaft und nicht, ich habe eine 60-jährige Frau und 60-jährigen Mann und jetzt guck mal, wie komplementär wir sind und divers, sondern über unterschiedlichste Erfahrungen im Leben, dann muss eine Unternehmung das aushalten. Und diese Unternehmung hier, die Trailblazers, bei der ich ja nun auch irgendwie recht zentral dabei bin, die muss es allemal aushalten.
Jetzt packen wir mal das ganze Thema, was wir beide uns wünschen und das, was ihr jetzt erlebt, zur Seite und schauen mal auf die Arbeitswelt insgesamt. Glaubst du, dass wir solche Experimente, solche Modelle in naher Zukunft häufiger sehen werden? Oder hast du eher so die Wahrnehmung, dass du sagst, wow, ich glaube, die deutsche Arbeitswelt, die braucht da noch eine ganze Weile, bis sowas normaler, selbstverständlicher, gelebtere Praxis wird? Was wäre deine Einschätzung?
Ich würde, also mir ist es schon auch ein Stück weit wichtig, auch wenn man sowas, glaube ich, irgendwie bescheuert ist zu sagen, aber wir möchten da schon auch ein Stück weit Vorbild und Role Model sein, um sowas zu zeigen. Und dafür, und das weiß ich auch, reicht nicht gleich gut, sondern sowas muss dreifach so gut sein, fünfmal so gut sein, damit die Leute umdenken.
Auf einen guten Grund, ja.
Ja, genau. Und wir müssen, ich sag mal, Erfolg macht sexy. So sehe ich das auch wirklich, ne? Erfolg macht sexy. Und wenn die Leute sehen, ey, das ist ein erfolgreiches Modell und das auch in harten KPIs, sei es Umsatz, EBIT, whatever, dann schafft man es, Leute irgendwie automatisch irgendwie die Tomaten von den Augen zu nehmen und die denken dann, ja, Mensch, vielleicht soll ich das auch mal tun. Ich glaube, dazu sind wir verdammt und nur so ein bisschen durch Shishi und ein bisschen machen und ein bisschen hier und guck mal, so reicht das, reicht um Wellen nicht. Du musst und wir müssen, und das ist auch ein Stück weit irgendwie oft, was ich für mich unternehmerisch sehen will, gar nicht in den Zahlen, die das meine ich damit nicht, aber ich will für mich mit den Trailblazers irgendwie mehr schaffen als irgendwie ein super profitables Unternehmen. Es soll auch Elemente enthalten, wo sich Leute irgendwie zum Nachdenken angeregt fühlen und das sind die Modelle und das dann mit Erfolg hinterlegen, das ist die Notwendigkeit, damit es überhaupt irgendeine Anwendbarkeit für andere finden kann, glaube ich.
Also ein Experimentierfeld schaffen, für nicht nur das, was ihr inhaltlich tut, sondern auch für die Art der Organisationsentwicklung. In gewisser Weise schließt sich für mich da der Kreis, nämlich: Ist das vielleicht eine Voraussetzung, sagen wir mal so, um mit dir zusammenzuarbeiten, dass es Menschen braucht, die sich selbst nicht als Opfer ihrer Umgebung, ihres Systems sehen, sondern die einen unbedingten Gestaltungswillen haben und auch die Chance sehen, etwas zu gestalten? Das ist ja, wie ich auf die Welt blicke. Also begreife ich mich als Gestalter oder als jemand, der die Möglichkeit hat zu gestalten, oder sehe ich mich als Opfer von einem System und von Zuständen?
Unvorstellbar für mich, die Vorstellung. Es ist ableitend aus dem unvorstellbar, du hast immer alles in der Hand. Und ich habe ja mal eine Zeit lang wirklich auch in dem einen oder anderen Podcast, auch in den Medien mal gesagt, jede kann alles schaffen. Und ich habe das im besten Sinne visionär, utopisch, liebkosend für die Menschheit gemeint. Der Großteil der Menschen hat das als Affront empfunden. Als absoluten Affront, dass sie ihr Potenzial nicht entfalten, dass sie was ich für ein privilegiertes Arschloch sei, dass ich denken würde, dass bla, das habe ich nicht gemeint. Oder vielleicht auch doch. Aber ich glaube daran, dass jeder so viel mehr in der Hand hat, als man sich eingesteht und weil es einfach bequemer ist, das auszuhalten. Und das meinte ich in dem Fall wirklich absolut positiven. Wenn du selbst bist und weißt, wer du bist, dann kannst du alles schaffen, was zu dir passt, im Rahmen der Möglichkeit. Mir ist auch klar, dass natürlich, wenn man das so kaskadiert,
nicht jeder kann Weltrekord auf 100 Meter laufen. Das ist schon damit nicht gemeint. Ja.
Genau, das ist nicht damit gemeint. Und ich weiß auch, dass ein Flüchtling, der gerade nach Deutschland gekommen ist, wahrscheinlich in diesem Leben jetzt nicht noch Adidas-Chef wird. Vielleicht aber auch doch.
Und es gibt Beispiele, die gehen fast in die Richtung. Ja?
Genau, oder ein Barack Obama, hätte man vor 100 Jahren gesagt, schwarzer Präsident, I don't know. Aber egal, das ist für die meisten ein Affront. Und ich habe darin gemerkt, dass da schon was drin liegt, ne? Und und du hast vollkommen recht, ich kann mit Menschen, die sich als Opfer ihrer Umstände darstellen und ausschließlich diese Opferrolle leben und nur nicht mal reflektieren, dass sie diese Rolle gerade haben, aber dann rauskommen wollen, habe ich keine Anschlussfähigkeit.
Es fällt mir total schwer, Janis, aber ich glaube, wir sind schon fast am Ende von unserer Zeit. Und jetzt könnte man sagen, was hat denn das noch mit Kommunikation zu tun? Ich würde sagen, alles. Und am Ende habe ich immer so zwei Fragen, weil ich spiele ja gern mit neu und mit gut. Und bleiben wir mal bei diesem Gestaltungswillen. Ne? Was ist das Gute daran? Und ich bitte dich um eine knackige, kurze Antwort. Auch auf die Gefahr hin, dass dich das jetzt stresst. Was ist das Gute daran, wenn wir uns selbst als gestaltungsmächtig erkennen oder anerkennen?
Kategorie rhetorische Frage für mich. Wie kann man die Frage stellen? ist für mich so unvorstellbar, dass man anderer Meinung sein kann, dass ich dir da gar keine gute Antwort drauf geben kann. Es ist doch ein Geschenk. Wofür sind wir denn auf dieser Welt wirklich ganz ernst gemeint, wenn wir das Leben nicht versuchen, in die Hand zu nehmen und etwas zu gestalten? Ein positives Ergebnis, eine positive Leistung. Und das ist für jeden in irgendeiner Form möglich. Und das ist erfüllend. Das ist mehr wert als irgendwelche Geldbeträge von absurden Idioten, die über einem sind in der Hierarchie. Und das hält man aus, um irgendwas mal mehr zu bekommen. Das ist für mich so weit weg, dass ich gar nicht konkret darauf antworten kann. Das ist so, ja.
Dann packen wir es nochmal anders, nämlich mit dem Neu. Was ist für viele neu daran, so zu denken?
Es ist, glaube ich, erstmals möglich, sich die Welt für sich persönlich ich rede da jetzt dann, um es schon mal einzuschränken, von, sagen wir mal, Europa, das Leben genauso zu gestalten, wie man als Persönlichkeit ist. Weil der Arbeitsmarkt es hergibt, wenn man es so stumpf betrachten will, weil es das System hergibt und weil alle wissen, dass es so oder so ähnlich garantiert nicht weitergehen kann. Und wenn sich alle Menschen einig sind, dass es eigentlich Wandel gibt, will ich wirklich derjenige, diejenige sein, die Wandel aufhält, noch schlimmer, die Wandel beobachtet, will ich denn wirklich nicht diejenige Person sein, wenn ich hier irgendwie jetzt vielleicht bald 120 Jahre auf dieser Erde sein muss, die diesen Wandel irgendwie so treibt, wie ich denke, dass er richtig ist. Ja.
Eine sehr schöne Schlussfrage, die du uns hier als Abschiedsgeschenk lässt, lieber Janis. Ich kann sagen, es war eins der persönlichsten Gespräche hier bei Good Work und ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und für deine wirklich tiefen Ausführungen zum Thema Kommunikation, wie du darauf schaust. Und ich glaube, dass auch das Thema Denken in Möglichkeiten, was wir ja hier jetzt sehr oft schon besprochen haben bei Good Work, auf sehr besonders eindrückliche Weise heute zu Leben erweckt wurde nochmal. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal hier bei Good Work sehen oder wo auch immer in echt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen.
Du bist herzlich eingeladen nach Bielefeld. Ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht bei der Hinterland of Things Conference. Das hatten wir ja schon so ein bisschen ausbaldowert. Aber Jule, nochmal danke für die Einladung. Also danke dir, ne?
Das war der erste Teil unseres Good Work Interviews mit Janis Johann Meyer zum Thema Kommunikation inklusive den ersten Erfahrungswochen mit Kawa Yunosi als Learning Expert bei den Trailblazers. So, wenn ihr jetzt noch neugierig seid, wenn ihr die Geschichte von Janis noch hören möchtet, wie er vom Bildreporter sich hin entwickelt hat zum Unternehmen, was die Zäsur in seinem Leben war, der bleibt einfach dran und ich sage an der Stelle so viel, es ist eine der persönlichsten, der intimsten Geschichten, kann man sagen, die wir je hier bei Good Work geteilt haben. Es steckt sehr viel darin, was wir, glaube ich, alle für uns auch nochmal für unsere eigene Reflexion mitnehmen können. Nicht jeder wird so in den Strudel gerissen, wie er es hier emotional auch schildert. Und gleichzeitig kennen wir sie alle, die Phasen in unserem Leben, wo es eben genau gar nicht nach unserem Plan läuft. Also, wer sich für diese Innenschau interessiert, das ist auch mit Janis so okay. Er hat sich gefreut, diese Gedanken hier mit uns teilen zu können. Der ist herzlich eingeladen zu Teil 2 der Geschichte von Janis Johann Meyer. Jetzt hast du ja schon eine kleine Visitenkarte von deiner Passion hier hinterlassen, auditiv, und von deiner Entschlossenheit. Und ich würde ganz gern mal hier an der Stelle sozusagen auch rüberschwenken, weil du hast das Entree schon gemacht zu deiner Person. Denn jetzt heute beschäftigst du dich nach wie vor professionellerweise oder, wie du schon eingangs sagtest, vielleicht auch nicht professionellerweise, aber beruflich mit dem Thema Kommunikation. Und Das fing dort an, wo man es auch klassischerweise vermuten würde, nämlich im Journalismus. Du warst bei der Bild-Zeitung. Das war deine erste, glaube ich, berufliche Station, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was hat dich dort hingebracht? War es da schon so diese Passion, dieses, wie du es auch selbst mit Worten fasst, getrieben sein? Weil niemand landet aus Versehen bei der Bild-Zeitung.
Nein, da bin ich nicht gelandet. Also ja, ich mag immer schon Reden und Kommunikation und habe immer schon gemerkt, dass man damit was verändern kann. Bei der Bild letztlich bin ich gewesen, weil das für mich immer eine Faszination ausgestrahlt hat. Immer. Der schnellste Fahrstuhl nach oben, der schnellste Fahrstuhl nach unten und damit kommst du zu den eigentlichen Punkten. Damit habe ich das rein aus Geld, Karriere, Macht, Anerkennung gemacht. Und die Bild-Zeitung, Axel Springer, war für mich ein Symbol für Karriere und Aufstieg. Und ja, so habe ich mich da auch verhalten. So war aber glücklicherweise auch die Konditionierung. Und ich habe da das Vehikel gelebt und das Handwerk gelernt. Und davon trage ich immer noch geilste Namen an meinem Körper. Weil sonst hätte ich keinen Erfolg gehabt.
Und da huschen wir mal nicht so schnell drüber, die Geschichte, weil das finde ich natürlich sehr spannend. Du hast ja jetzt eben hier sehr eindrücklich geschildert, was du bereit wärst zu tun für euer Trailblazer Bounty und eine wünschenswerte Zukunft. Und gehen wir nochmal zurück. Wie alt warst du, als du zur Bild-Zeitung gekommen bist?
Anfang 20.
Anfang 20. Das heißt, also für dich Symbol für Macht, schnellen Aufstieg, für Aufwertung, vielleicht auch soziale Aufwertung. Das habe ich jetzt mal da so rein interpretiert, darfst du gern korrigieren, wenn das nicht ganz so stimmt. Aber so, ich sag mal, der ethische Aspekt hat dich da noch nicht so sehr gejuckt, weil der scheint ja jetzt sehr, sehr stark bei dir oben drüber zu stehen. Hattest du auch Skrupel, zur Bild-Zeitung zu gehen oder hat das andere das alles überstrahlt?
Ich hatte da einen ganz einfachen Trade-off. Grundsätzlich, nein, mich hat Skrupel da eigentlich überhaupt nicht interessiert. Vor allen Dingen habe ich es mir schön geredet, indem ich gesagt habe, ich mache ja hauptsächlich im Sport.
Mhm. Also Sport, vielleicht auch mal ganz konkret, du warst im Sportteil, warst dort als Redakteur beschäftigt oder was war genau dein Job?
Ja gut, diese Story, die der ein oder andere ja vielleicht schon kennt, ich bin damals so reingerutscht, weil ich irgendwie während meines Studiums die schärfste Currywurst der Welt in meiner Hospitanz für die Bild gegessen habe, in Hamburg mit einem zig Millionen Scoville. Und das hat das so gehypt, dass ich danach irgendwie irgendwo in Dinge reingerutscht bin und machen konnte, was ich wollte. Nur ich wusste gar nicht, was ich tue. Nur ich hatte Dinge, die man nicht ablehnen kann. Und in der damaligen Zeit zumindest nicht. Und so bin ich dann dort gelandet. Und ich habe hauptsächlich dann in meiner Passion damals gearbeitet im Sport. Ne? Dann den ersten FC Köln betreut, Bayer Leverkusen betreut, ist jetzt ja auch gerade on vogue. Habe aber auch andere Themen gemacht natürlich, die vielleicht auch gesellschaftsrelevanter waren, aber seltener. Und das war für mich immer so ein bisschen der Trade-off. Mhm. Und ich habe damals überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, wenn ich so ehrlich kann ich auch sein, ich bin ein Kind der Sozialisierung von Leistung lohnt sich. Geld macht mehr. Das waren für mich meine Ableitung aus der Sozialisierung von System, Kindergarten über letztlich familiären Background bis dahin. Und natürlich habe ich das grundlegend für mich in meiner Welt natürlich nicht in Frage gestellt, sondern habe das einfach gelebt und war halt da zufällig gut drin, weil ich unglaublich kompetitiv bin. Ich wollte nur die falschen Sachen gewinnen aus den falschen Gründen, sage ich heute. Nur gewinnen will ich immer. Immer.
Das hat sich nicht verändert, aber wir können jetzt, glaube ich, nicht voraussetzen, dass alle ganz genau deine Story kennen, deswegen und auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder die andere es schon kennt. Ich glaube, wir dürfen es doch nochmal kurz wiederholen. Also du hast bei so einer Challenge mitgemacht, hast die schärfste Currywurst der Welt tatsächlich gegessen und wie ist die Bild-Zeitung darauf aufmerksam geworden, beziehungsweise in welchem Kontext fand das statt, dass wir da nochmal ganz konkret werden?
Ja, also es war so, ich wollte unbedingt zur Bild wegen Faszination. Dann habe ich mein Studium in Hamburg gemacht und da hat sich dann wirklich so eine Hospitanz über Netzwerk ergeben und dann war ich da. Bin da hingegangen als junger Mann und dachte so, jetzt sitzt du hier in diesem riesen Tower. Damals war das ja in Hamburg noch super zentral, also die Redaktionsbedeutung. Und Tani Koch war übrigens die Chefin, ne? Die hat ja dann auch noch eine richtig krasse Karriere dort noch hingelegt. Und na, ich war da irgendwie so im Epizentrum der Macht und dachte so, puh, okay, jetzt, ja, wenn du hier rein willst, dann sollst du irgendwas machen. Und ich weiß nicht, was man so glaubt, der liebe Gott, Schicksal, whatever, da kam dann irgendein Redakteur da rein und ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll, sagte so, in Hamburg-Harburg hat die Brutzelhütte aufgemacht, da gibt's die schärfste Currywurst der Welt, will die einer probieren? Dicke Eier in der Hose Jannis dachte natürlich, klar, kein Problem, ich bin doch eh hier der King und das zeige ich jetzt. Überhaupt nicht drüber nachgedacht, gemacht. Die schärfste Currywurst der Welt hatte natürlich, also ich habe den Notarzt, durfte man die Wurst nur essen in Begleitung eines Arztes und habe alles unterschrieben, dass ich darauf verzichte. Hab das dann gemacht. Die Konsequenzen waren natürlich dramatisch. Die ersten 30 Minuten ist mir der Mund abgebrannt. Das war noch erträglich, aber nach ungefähr 2, 2,5, 3 Stunden fängt ja irgendwann auch mal diese Verstoffwechslung an, ne? Kennt man ja. So rudimentäre Informationen über den Körper, es dauert immer ein bisschen. Und dann bin ich komplett zusammengebrochen. Also war gar nichts mehr. Und das war ja quasi so Tag 2 meiner Hospitanz. Und das heißt, danach war ich so durch, dass ich eine Woche krank war. Und also mit den Konsequenzen, die man sich vorstellen kann für den Magen-Darm-Trakt. Und dann dachte ich, gehst du da jetzt überhaupt noch mal hin zurück? Weil ich meine, wie peinlich ist das, wenn du als Hospitant, so auch in der sieht man ja auch, welche Logik ich habe, wenn du als kleiner Knecht hier direkt krank bist, wie schwach und elendig bist du eigentlich? Bin doch hingegangen und dann war die große Redaktionskonferenz mit Tani Koch. Und wenn Tani Koch, falls die jemand kennt, weiß er, was ich meine. Wenn er sie nicht kennt, stellt's euch vor. Kam rein, kommt immer rein, hat die große Redaktionskonferenz gemacht. Und die waren ja noch sehr jung, aber hatte ein Auftreten, wo man so dachte, wow, das ist Power. Und dann saß ich da als der letzte Depp in meiner Welt. War natürlich auch so ein bisschen komisch beäugt worden dann so. Ja, wer ist das jetzt nochmal? Naja, egal. Und dann hat sie gefragt, was sind denn jetzt hier die besten Geschichten für heute? Man gab so komische Antworten und merkte, sie ist nicht damit zufrieden. Dann sagte der Typ, der mich gefragt hatte, wer will das essen, sagte dann, der Jannis, der hat die schärfste Currywurst der Welt hier in Hamburg gegessen. Der war jetzt eine Woche krank deshalb. Die so guckt so, was hast du gemacht? Ich so, ja, ich hab das und so. Und dann sie so, gibt's dafür Fotos? Ich sag so, ja, da war ein Fotograf dabei. Komm mal gleich zu mir. Dann war das. Dann hat sie sich mit mir hingesetzt, diesen Artikel geschrieben. Das war eine ganze Seite in der Bild-Zeitung, weil ich es natürlich nicht konnte. Am Tag 2. Überraschenderweise hat sie mir geholfen und sie hat sich da die Mühe gegeben, weil sie Leistung belohnt hat. Nächsten Tag wusste ich gar nicht genau, was passiert. Hat gesagt, morgen ist die Geschichte in der Zeitung. Das ist die beste Reportergeschichte, die ich hier in den letzten Jahren gesehen habe. In dieser Welt des völlig krass aufgeladenen Leistungsgedanken war das natürlich einerseits Ritterschlag, aber auch der Moment, wo nicht 50 Leute abgrundtief hassen. Weil du die Credits von Tani Koch bekommen hast und nicht die ihr Arsch dafür aufweisen. Aber in der Bildwelt perfekt, weil wenn du Leute hast, die dich protegieren, geht alles. Und das war die Geschichte, warum es bei der Bild losging. Und dann, als ich dann in Köln, Berlin und noch war, musste ich erstmal gegen dieses Stigma ankämpfen. Das heißt, in den ersten Monaten ist nichts von mir irgendwo publiziert worden, weil die mich einfach natürlich gehasst haben. Natürlich. Aber ich habe das System dann irgendwie relativ schnell verkannt. Und wie gesagt, mir macht das Spaß. Ne? Ich kann durchhalten. Ich kann Scheiße fressen. Mir ist das egal. Ich kann das. Halt das durch und will gewinnen. Nein, wie gesagt, und hab das dann durchgehalten, aber ich bin dann wiederum so aufgegangen in der Welt, dass ich zu Bild geworden bin. Ich glaube, das Kai Diekmann hat gerade so ein ähnliches Buch dazu verfasst, natürlich nochmal ganz anders gelagert, aber ich habe 24/7 nur gearbeitet für Geld macht Frauen, Saufen, alles, was man sich vorstellen kann. Das habe ich alles komplett so gelebt. Auch da gab es eine Work-Life-Integration. Nur eine aus den falschen Gründen, mit den falschen Incentives. Jetzt sage ich das so, es gibt ja immer noch Leute, die genauso leben und für die ist das vielleicht auch nicht falsch, sondern richtig. Und daran bin ich dann irgendwann komplett zerbrochen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich ein Leben lebe, so sage ich das immer, aber gar nicht meins. Das hatte nichts mehr mit damit zu tun, wer ich überhaupt bin. Und ich hatte mir diese Frage dann auch noch nie gestellt und dann war das so schrecklich. Und wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Und will ich jetzt das, was ich jetzt bin, soll ich das für immer sein? Und oh mein Gott, und meine Eltern ein halbes Jahr nicht angerufen. Meine Freundin habe ich verloren, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Was machst du hier? Und dann war das ein Morgen der Klarheit, nachdem es eine ganz wilde Nacht in einer Suite in Köln gegeben hat. Und da bin ich dann mehr oder weniger, ja, in diesem Suite-Bett aufgewacht und das sah alles nicht mehr so ganz vernünftig aus. Und ich dachte so, oh mein Gott, das, also ich bin nicht besonders gläubig, aber naja, man sagt das ja dann so, ne? Also ist das, geht nicht. Und dann bin ich, hab meine Sachen zusammengepackt, bin in meine damalige Wohnung, hab mein Auto vollgepropft und bin wahrscheinlich nicht erlaubten Zustand aus Köln nach Bielefeld gefahren zu meinen Eltern, hab da geklingelt, hab gesagt, ich bin fertig. Die haben keine einzige Frage gestellt. Bin ich unglaublich dankbar für, dass die mich einfach so genommen haben, wie ich da zustand. Und habe erstmal monatelang wieder im Kinderzimmer gewohnt und konnte gar nichts mehr. Und konnte mich dann mit mir selbst beschäftigen. Und es gibt dieses großartige Sprichwort aus Asien, wenn deine Schale erst einmal selbst zerbrochen ist, kannst du sie selber zusammenbauen. Und das war für mich das Größte. Meine Schale, ich war zerbrochen, ich war zerfetzt. Das hat Monate gedauert, das Leben und Lieben zu lernen. Das hat ein Psychiater gebraucht, das hat ein Psychologen gebraucht. Aber irgendwann war es geil zu sagen, okay, was willst du mit deinem bescheuerten Leben eigentlich anfangen? Entweder akzeptierst du jetzt, dass es Milliarden von Menschen vor dir gab und dass es überhaupt gar keine Rolle spielt und du kannst dich jetzt eigentlich nach Madagaskar absetzen und dich totsaufen, weil es eh keine Rolle spielt. Oder du machst halt irgendwie was, was Sinn und Zweck hat und vor allen Dingen das, was du bist, versuchst das zu werden.
Ich würde trotzdem noch mal kurz zurück zu deiner Geschichte, weil das klang so ein bisschen so, du warst im Rausch, ja, also das, was du beschrieben hast, jetzt war ja sehr rauschhaft, ja, bei der Bildzeitung, wenn ich ehrlich bin, ist es etwas, wo du dann auch zwischendrin mal zu einer Reflexion kamst, wo du sagst, da kam mir so langsam Zweifel, ob das so der richtige Weg war. Ich meine, wenn ich allein schon die Anfangsstory sehe, würde ich heute nüchtern zurückgelehnt, weit weg vom System Bildzeitung sagen, okay, ein System, was quasi gesundheitliche größte Probleme belohnt, noch incentiviert, da darf man mal drei Fragen stellen, war ja bei dir erstmal nicht, warst ein junger Mann, wolltest dabei sein, kann ich alles nachvollziehen. Gab es denn irgendwie Zweifel oder war das bei dir so ein Klick umschalten, okay, Scheibe klar, was mache ich hier eigentlich? Weil so klang es jetzt wie das zweite, klang es eher.
Es war ein Moment der Klarheit. Du merkst vorher Symptome, die dir sagen, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Nur kannst du das nicht artikulieren und auch der Abgleich mit der Umwelt. Jule, sag mal jemandem, wenn du eine Karriere machst, die alle anderen nicht haben aus deinem Studiengang. Alle anderen in deinem Alter verdienen einen Bruchteil dessen, was du verdienst, haben keine Nationalmannschaftsreise begleitet, sitzen nicht mit Rudi Völler beim Essen, weißt du, sag denen mal, dass es dir nicht gut geht. Hm. Weißt du, wie die reagieren? Janne, stell dich mal nicht so an. Du hast Geld, du hast doch alles, was willst du, halt die Fresse. To be honest, das ist richtig. Ich muss selber erkennen für mich, dass das nichts war. Fällt einem aber super schwer im Abgleich. Und das ist übrigens jetzt auch ein Thema, ne? Und das habe ich da nicht gesehen. Aber ich hätte es viel eher wissen können. Nur ich hatte gar nicht die Zutaten in mir, die zusammenzusetzen. Die Zutaten hatte ich, aber ich konnte sie nicht zusammensetzen.
Und wann konntest du sie zusammensetzen? Also was ist da passiert?
Erstmal habe ich gemerkt, radikal so ganz nicht weiter, Schale zerbrochen. Und dann habe ich erkannt, ich brauche professionelle Hilfe. Und Psychologen und Psychiater helfen dir dann, das zu verstehen, was in dir drin ist.
Den Teil kann ich verstehen. Ich bleib wirklich hartnäckig dran. Woran hast du gemerkt, die Schale ist zerbrochen? Also ich kann mir das total gut vorstellen. Ich war nicht in deiner Situation, aber ich bleib jetzt nochmal dabei. Man ist so auf dem Trip nach oben. Man blendet das logischerweise aus, was im Außen vielleicht nicht so toll läuft. Und irgendwo so ganz tief sind so kleine Zweifelgnome am Werk, ja, die so kleine Zweifel sehen. Und dann irgendwann sagst du, Schale zerbrochen. Was ist denn wirklich in dir passiert, dass du sagst, oh mein Gott, was mache ich hier? Das muss ja irgendeine Art von Erweckungsmoment gegeben haben.
Es gibt eine Verschwiegenheitsklausel mit der Bildzeitung,
Okay.
die, die ist auch ein Teil der Wahrheit, aber das, was in dieser Nacht passiert ist, das war quasi wie so ein Hollywood-Film. Da ist ja auch in 90 Minuten stellvertretend ja manchmal über ein Leben drin, ne? Also du weißt, wie ich meine, das ist ja nicht die 90 Minuten.
Wir haben alle Fantasien, ja.
Ne? Und das ist, genau, und da sind dann ja, ist ja alles dann drin in diesen 90 Minuten. Und das sind nicht 90 Minuten Lifetime, einfach live, sondern das ist eine Essenz aus irgendetwas, die etwas sagen sollen. Und diese Nacht war eine Essenz aus den Jahren, was ich getan habe. Also nicht getan, welche Verbrechen ich begangen habe, auch, aber welche, und ich habe so gedacht, nein, das ist nicht dein Film. Das ist nicht dein Drehbuch.
Das war so eins drüber, vielleicht von allem eins drüber und kondensiert in einer, in einer Nacht, dass du sagst, okay, das kann nicht sein.
Und dieser Aufmachmoment und dann zu wissen, okay, muss gerade 2 Minuten überlegen, wo ich hier bin und warum und wieso. Das war zu krass. Zu krass. Und um zu sagen, cool, in 4 Tagen wieder.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man von gefühlt ganz oben nach ganz unten, also emotional abstürzt, also nicht jetzt in erster Linie sozial, aber emotional, so diese Falling Down Moment, so beschilderst du es ja gerade?
Ich rede da jetzt, wenn ich mich in diesen Moment zurückverdenke, dann ist das für mich das größtmöglichste, absurd schlimmste Gefühl des Scheiterns. Das ist so, als wenn du im WM-Finale spielst und alles vergeigst, wofür du jahrelang gearbeitet hast. Diesen einen Moment, du alles versagst, du in dir selbst nur spürst, es, wie konntest du so dumm sein, und Selbsthass, Wut, Erschöpfung, gleichzeitig auch so ein irres Gefühl von, ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, und oh mein Gott, wie schön, jetzt fahre ich zu meinen Eltern, und gleichzeitig zu wissen, oh Gott, jetzt der Umwelt mitteilen zu müssen, ich war hier der shiny Newcomer-Star und jetzt ist alles kaputt und ich war selbst schuld. Hab das natürlich auch anders da noch gesehen, wenn ich jetzt wieder, natürlich war nicht ich schuld in dem Moment, sondern alle anderen. Das System, mein Chef, die Chefs, Axel Springer, die Generation vor mir, jeder war schuld, nur ich nicht. Ich nicht, bin zerbrochen im System.
Was war größer, der Schmerz, dass du dich überhaupt für den Weg jemals entschieden hattest? Oder dass du abgestürzt bist, also in dem Moment, ich sag das bewusst so, ich
in nicht dem
mein
Moment
Denken, war, sondern ich zitiere dich an der Stelle.
Ja genau, dass ich den Weg eingeschlagen habe, nein, dass ich versagt habe, der größte und mächtigste Mensch innerhalb der Bild zu werden, dass ich nicht der nächste Kai Diekmann werde, dass ich nicht die nächste Friede Springer bin, dass ich all das nicht, dass ich innerhalb dieses Systems nicht gewinnen werde und dass ich innerhalb dieses Systems, dieses Spiel, was dahingelegt wurde, dass ich das Spiel verloren habe. Erst im Nachhinein ist für mich klar, dass ich Gott sei Dank dieses Spiel verloren habe, weil ansonsten hätte mich dieses Spiel ausradiert. Oder ich hätte halt wahrscheinlich einen Erwachungsmoment mit 47 gehabt, wenn ich meine dritte Ehefrau gehabt hätte, meine siebtes geschiedenes Kind durch irgendwas und hätte, ja. Also das war für mich rückblickend, mein eigenes Scheitern war das größte Geschenk, was mir, aber das hat Monate und Jahre gedauert, das zu erkennen. Ich wisch das immer so weg jetzt mittlerweile, gebe ich dir recht, weil für mich die Potenziale aus diesem also da waren so viele negative Gedanken. Ich war teilweise ja nicht in der Lage. Ich bin mit meiner Mama 45 Minuten am Tag spazieren gegangen. Das war das Einzige, was ich über Wochen und fast Monate gemacht habe. Ich war komplett zerstört. Aber damals noch gedacht, eben von außen, aber eigentlich habe ich mich selber zerstört. Das dauerte aber, das zu verstehen. Und jetzt kenne ich diese ganzen Abgründe. Ich habe wirklich, das sind fieseste Abgründe gewesen. Und ich denke, ich habe mich einmal selbst sehr stark geröntgt und kenne ziemlich viele Dinge und daraus kann ich jetzt Ableitungen treffen. Und deswegen fällt es mir so jetzt mittlerweile als so schwierig, dieses Theoriegesabbel auch nur ansatzweise zu ertragen, was Leute machen, die das. Ich will damit nicht sagen, es ist mein Leben gewesen und ich kann das nur sagen, was für mich mittlerweile funktioniert. Und ich habe keinerlei Anspruch, mittlerweile habe ich abgetreten, das missionarisch für andere zu übernehmen. Das muss jeder für sich selber erfahren. Ich kann immer nur dazu einladen, wirklich mal die eigenen Grenzen kennenzulernen, um überhaupt zu beurteilen zu können, wie man sich selber zusammensetzen will. Oder überhaupt mal diese Erkenntnis zu haben, dass ich eine Schale bin, die irgendwie entstanden ist, aber nicht bewusst, weil ich nicht mit 16 entscheiden kann, wie meine Schale werden soll. Wie denn?
Wie hast du sie wieder zusammengeklebt? Also du schilderst ja hier wirklich sehr bewegend auch die Zeit, wie du da durchgeschritten bist, eine Dreiviertelstunde spazieren war so deine Tagesagenda. Was hat dir wieder den Auftrieb gegeben? Was hat dich wieder die Schale wirklich, ich bleib mal beim Bild, zusammenkleben lassen?
Das Fundament ist in dieser Zeit mein Elternhaus gewesen, Mama und Papa. So absurd das klingen mag, und der Hund. Und darin konnte ich überhaupt meine Scherben ertragen. Also weil ich erstmal musste ich ertragen, einfach nur ertragen, dass ich zerbrochen bin. Und ich konnte es auch nicht mehr schönreden, es war kaputt. Und ich habe dann nur gemerkt, ich möchte diese Schale, und das mache ich jetzt auch oft als Replik, ich möchte nur eine Sache ganz sicher nicht, dass diese Schale wieder das wird, was sie war. Weil das will ich nicht.
Das wird es halt nie mehr sein. Es ist ja ein neues Muster entstanden.
Genau, und deswegen habe ich überprüft, alles, was ich in meinem Leben getan habe, habe ich erstmal angenommen als falsch. Alles. Und wenn man das tut, hat das radikale Auswirkungen und bringt radikale Gedankengänge mit sich, die auch nicht schön sind, sondern erstmal einfach nur schlimm. Aber durch diese Annahme habe ich mich dazu gezwungen, aus dystopischen Rückblicken mir vorzustellen, wie es alles sein könnte. Ganz pragmatisch, ich habe einfach mal diese gelben Reklamhefte gelesen. Da stehen schon unfassbar viele Dinge drin, die dir was geben können. Natürlich ist es im Philosophischen so, dann ist in der Regel ist im Philosophischen der Drang, doch einfach vom Hochhaus zu springen, auch mit dabei, weil, naja, ne? Wir sind halt nur ein Fliegenschiss in der Galaxie. Aber man kann trotzdem da mit sich selber sich beschäftigen. Und ich habe halt versucht, wirklich an was glaube ich eigentlich? Wofür möchte ich stehen? Und wofür gibt es Dinge, die ich ablehne, die ich nur mache extrinsisch? Und diesen Abgleich gemeinsam dann mit einem Psychologen mehr oder weniger, der mir dann erklärt hat und das aufgebrochen hat und dann überhaupt mal darüber nachzudenken, warum wir gerade an das glauben, was wir glauben. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, vor ein paar hundert Jahren, da waren wir im Mittelalter, haben an Könige geglaubt und das war alles richtig. Und vor noch viel längerer Zeit fanden wir es auch in Ordnung, dass es Pharaos gibt. Und vor ein paar hundert Jahren haben wir auch gerne Leute verbrannt, weil wir dachten, die sind Hexen. Das haben wir alles geglaubt. Jetzt schließt sich übrigens auch wieder der Bogen zur Kommunikation. Das ist Wahrnehmung, das ist Glauben, das ist ein Narrativ. Und ich baue mir mein eigenes Narrativ. Da sind Dinge drin aus der Vergangenheit, die ich immer noch gut finde. Da sind Dinge drin, die in der Zukunft stattfinden können, die jetzt noch nicht mal ansatzweise möglich sind. Aber eigentlich versuche ich immer für mich persönlich den Resonanzboden zu finden. Kann ich darin Spaß und Kraft entwickeln und dient es nicht einfach nur völligen Konsum-Irrsinn als Beispiel? Oder ist es wirklich etwas, was mir etwas gibt, der Familie was gibt? Das hat sich daraus so ergeben. Und diese Schale würde ich auch noch nicht sagen, das ist ja das Schöne, die ist für mich noch gar nicht fertig. Und auch für mich ist eine gute Option, wenn ich in 3 Jahren wieder da bin und alles kaputt geht, dann baue ich eine neue Schale.
Was hast du so?
Bestimmte Teile der Schale, wie Familie, die will ich für immer behalten und die sind nicht mehr zu diskutieren, aber andere Teile eigentlich alle.
Was sind für dich vielleicht kleine Marker, kleine Alarmzeichen, wo du sagst, oh, das sind so Dinge, da muss ich auf mich aufpassen?
Hm? Oh, da gibt's, also erstmal ein Resonanzboden ist meine Frau, die weiß es manchmal vor mir.
Das sind Reflexionsräume, aber ich meine, weil deine Schilderung eben ging ja schon, dass du sagst, du warst wie so eine Art in einem Rausch, ich bezeichne das jetzt mal als Rausch, vielleicht gefällt dir ein anderes Wort besser. Und das, was du so schilderst, was du jetzt gerade aufbaust, ist zwar in einem positiven Setting, du erzeugst ein stimmiges Narrativ, du hast ganz andere Vorstellungen, aber du bist schon mit einer unheimlichen Gestaltungskraft hier am Werk, was du beschreibst. Gibt es da auch so kleine Punkte, wo du sagst, da muss ich aufpassen, dass es in einer gesunden Balance ist, dass es vielleicht, wenn auch unter guten Vorzeichen, aber nicht in eine ähnliche Dynamik wieder verfällt? Gibt es da sowas, was du, wo du sagst, wenn das und das passiert, dann werde ich hellhörig oder vorsichtig oder aufmerksam?
Ja, definitiv. Es gibt für mich schon eine ganz klare Ableitung, diese Einteilung der Arbeitswelt, 3 oder 4, 5 Tage die Woche arbeiten, am Wochenende ausruhen und immer so weiter und dann 6 Wochen Urlaub, insgesamt über das ganze Jahr verteilt, gibt mir gar nichts. Ich kann 6, 7, 8, 9 Monate, mittlerweile ist die Ableitung, kann ich voll durchziehen, danach brauche ich aber einen Monat Pause. Das weiß ich schon. Das spüre ich. Ich merke, meine Kraft geht zurück, meine Energie geht zurück, der Schlaf wird schlechter, um es konkret zu nennen, meine Laune wird schlechter, meine Ideen gefallen mir selber nicht mehr. Das spüre ich, ne? Das ist so, wie die Batterie geht dem Ende zu, aber die Batterie ist für mich anders angelegt. Ich kann nicht immer so ein bisschen laden und dann wieder ein bisschen laden und dann wieder ein bisschen laden. Ich muss sie einmal komplett auspowern. So, das ist für mich eine Übersetzung. Ich merke definitiv auch, wenn ich nicht meine zwanghaften Dinge wie Sport mache, das ist ja primitiv, ne, weil das, also, oder stumm, weil das viele Leute ja irgendwie so haben. Ich glaube, die machen den Sport aber vielleicht irgendwie auch aus gesundheitlichen Gründen, aber ich mache das, um meinen Wahnsinn im Zaum zu halten. Ich brauche absolute körperliche Entbelastung, um überhaupt mich beruhigen zu können. Und das ist nicht gesund, das weiß ich, ne? Aber das ist mir auch egal. Und und den Punkt muss man bei mir ein bisschen verstehen, und der ist mega diskussionswürdig. Ich gehe definitiv weiter in einen Grenzbereich. Für mich ist die Möglichkeit des Ausbrennens, der schweren mentalen erneuten Verletzung, der körperlichen Symptome, ist für mich eine Option. Sonst, ich will Leistung erbringen im Sinne der Vision. Ich möchte Dinge verändern, und das geht nicht, wenn wir jetzt ein Bild aus dem Sport nehmen, wenn ich Skiabfahrtsweltmeister werden will und das in mir drin spüre und denke, das ist sinnvoll, dann kann ich nicht im Training meine Gesundheit schonen und erst recht nicht sagen, also jetzt diese Olympiastrecke, die fahre ich nicht, die ist mir ein bisschen zu gefährlich, da habe ich Angst, dass ich mir das Knie verdrehe und mein Kreuzbandriss endet und ich dann meine Karriere beenden muss. Nein, du nimmst dieses Risiko in Kauf, um etwas zu schaffen, was einzigartig ist. Und dafür bin ich immer jederzeit bereit, alles einzubringen, was ich habe.
Wer sind deine Wegbegleiter? Weil du bist ein Wegbereiter. Also wie gehst du mit Menschen um? Wir sind ja hier auch bei Arbeitskultur-Themen. Was ist für dich ein gutes Team, was um dich rum gebaut ist? Sind das Menschen, die durchaus auch mal sagen, ich glaube, wir müssen jetzt mal Jannis wieder ein bisschen einbremsen, oder Menschen, die genau deine Pace mitgehen?
Sowohl als auch. Also Mein innerster, tiefster Anker, Heimathafen, zu dem ich immer zurückkehre, mental, weil geografisch bin ich es fast immer, das ist meine Familie. Ohne die, da kannst du mir 5 Jahre mich von der Kette lassen, danach bin ich verschwunden. Weil dann habe ich alles aufgebraucht. Und ich verbrauche das auch. Und für mich ist das okay. Dann gucken wir mal, was dann ist. Aber ich würde dann aufgehen in meiner Vision und darin verschwinden. Dass du das aufs Team sagst, ich brauche starke Gegenpole, so oder so, auch jemanden, die nachdenken und bremsen können, aber grundsätzlich ist natürlich meine Einstellung dazu, wenn Unmögliches möglich werden soll, wird's nicht gehen mit einem bisschen. Und das führt definitiv auch zu Herausforderungen und auch zu Erkenntnissen, die man hat. Ich bin super zerrissen zwischen all den Optionen, die diese neue Welt rund um New Work bietet, die für viele ja auch sowas wie New Work sind, Homeoffice und Reisen und von überall arbeiten, wie man will. Ja, ja, von mir aus, wenn die Leistung stimmt, geile Sache, mache ich das auch, weil es gibt mehr was für meine Performance. Aber wenn, das hat schon teilweise seine Grenzen, aber ich habe akzeptiert für mich und kann damit gut leben, dass natürlich Menschen möglichst bitte ihr eigenes Lebensmodell finden und die Trailblazers können ein Becken dafür sein für bestimmte Elemente von Menschen, die bestimmte Dinge mit ihrem Leben vorhaben. Und für eine gewisse Zeit lang kann das für die wahrscheinlich auch sehr erhellend und bereichernd sein, aber vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr.
Ich stelle mir das nur wirklich herausfordernd vor. Also ich glaube auch, also was du sagst, du musst dir sowas wie professionellen Widerstand auch in den eigenen Reihen organisieren. Ich meine, das ist ja auch ein Kennzeichen von echtem Leadership, sich Widerstand zu organisieren. Also auch Menschen, die ein Gegenpol sind zu dem, was du vielleicht verkörperst und gleichzeitig aber auch die Pace zumindest annähernd mitgehen können, weil sonst ist ja die Distanz viel zu groß, dann bist du ja nicht nur ein Trailblazer für diese Menschen, sondern dann bist du ja der einsame Ritter vorweg. Wie schaffst du es, dein Ego im Zaum zu halten?
Also mein Ego, ich habe ein brutal hohes Urvertrauen, kannst mir alles hinlegen und ich habe erstmal das Gefühl, das wird schon. Ja, und das wird oft auch als Arroganz oder irgendwas ausgelegt, vielleicht ist das auch, keine Ahnung. Mir ist nur bewusst, ich habe aufgrund all dem, was wir schon besprochen haben und viele Dinge, die in mir drin liegen, ich kann vielleicht ein, zwei Dinge herausragend gut. Obwohl wir in Ostwestfalen sind, traue ich mich sowas zu sagen. Aber ein, zwei Dinge und ein Mensch zeichnet sich aus durch, sag du es mir, Jule, 100 Sachen.
Und viele, in den, viele, ja, viele.
Sehr, sehr viele. Und in den allermeisten bin ich ganz schlecht. Das ist mir klar. Ohne Menschen in meinem Leben, die bestimmte Schwächen vor mir auffangen, wäre ich gar nichts. Und ich kann denen vielleicht etwas geben, wo sie ihre blinden Flecken haben oder tatsächlich auch, wo andere vielleicht auch so ähnlich wären wie ich, nur nicht so gut.
Es ist einfach, wie es ist. Ja, wir müssen auch nicht alles mit einem Etikett versehen oder mit einer Wertung, sondern es vielleicht einfach auch mal anerkennen, dass Dinge so sind, wie sie sind oder wie du sie erlebst. Und ich glaube, das ist ja die große Herausforderung insgesamt an uns in unserer Entwicklung. Ja,
ja genau. Ja. Und genau, Jule, das ist ja genau das Ding. Und dann denke ich mir so, wenn ihr von euch euer Bild einigermaßen auf so einem 80%-Level habt, und wenn das wirklich klar ist und ihr damit leben könnt, das wird unfassbare Ableitung für euer gesamtes Leben haben. Und die meisten Menschen, so nehme ich es wahr, mittlerweile ist es für mich so, und mein Privatleben ist super spießig. Und normalerweise ist ein super spießiges Privatleben für mich der erste Indikator für, der hat noch nie oder sie hat noch nie über sich selbst nachgedacht, sondern lebt das Drehbuch der 60er. Und wenn es viele Menschen treffen doch unbewusste Entscheidungen, weil sie denken, es ist so, wie es ist. Dabei passt das überhaupt nicht zu den Menschen an sich. Aber der erste Schritt, zu wissen, was man ist, wer man ist und wieso, weshalb, warum und damit leben zu können wertfrei, das ist, glaube ich, ein starker Schlüssel zu dem, was man eigentlich will. Und hätten das mehr Menschen, hätten wir 80% der völligen dämlichen Diskussionen rund um New Work und whatever, hätten wir gar nicht. Aber die Leute wissen halt nicht, wer sie sind. Und das ist für mich leidvoll erfahren, wer ich bin. Und ja, ich lebe halt damit.
Wir sind angekommen am Ende unseres Gesamtinterviews mit Jannis Johann Meyer zum Thema Kommunikation inklusive seiner persönlichen Geschichte. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Ausdauer und für eure Freude daran, in das Thema so tief einzusteigen. Für euch alle, wenn ihr Freude an dieser Art der Gespräche habt, teilt es gerne, teilt mit euren Kollegen, Freunden, Freundinnen, mit eurer Familie. Macht ein bisschen Werbung für Good Work. Ihr wisst ja, jede Hörerin, jeder Hörer ist herzlich willkommen. Und wenn ihr was besonders Gutes tun wollt, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für Good Work. Das klingt lächerlich, für euch dauert es genau eine Sekunde. Für Good Work bedeutet es eine ganze Menge. Und wer besonders unterstützend sein möchte, der hinterlässt sogar noch eine Rezension. Ich glaube, das geht vor allen Dingen bei Apple, bei Spotify ist das noch nicht möglich. Die einfache Sternebewertung geht tatsächlich auf allen Bewertungen. Ich würde mich gerade jetzt in diesem besonderen Fall dieser experimentellen Folge sehr über direktes Feedback freuen. Ihr wisst, wir probieren hier auch immer mal wieder Dinge aus. Ihr selbst könnt da mitgestalten. Also schreibt mir gerne, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen habt, Rückmeldungen, wenn euch was ganz besonders gut oder auch vielleicht weniger gut gefallen hat. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Wenn das Thema Good Work für euch insgesamt spannend ist, für euch, eure Organisation, euer Unternehmen, sprecht mich gerne an. Ich bin sehr viel unterwegs in Sachen Keynotes und pack auch immer ein bisschen was aus der Good Work Welt damit rein. Und wenn ihr da Bedarf habt, sprecht mich gerne an unter info@goodwork-salon.de. Ansonsten bleibt mir einfach gewogen, bleibt dran bei Good Work, abonniert den Podcast und schaltet wieder ein. Ihr wisst ja, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Eure Julie Jankowski.